Kapitel 14. Ihr wisst ja, unser Wanderer im Lande der Geister ist durch viele Ebenen gegangen und ist jetzt ins Land der Dämmerung gekommen, wo wieder etwas Licht zu sehen ist, nachdem er durch finsterste Ebenen hindurch musste, selber entstellt, hässlich, alt, verworfen, weil er sich das durch seine Vergehungen auf der Erde, die vielleicht gar nicht so schlimm waren, aber schlimm genug, weil der Charakter dadurch verdorben war, dass er zum Läutern, er hat es zum Teil so beschrieben, als ob er in die Vorhölle gekommen sei. Davon spricht übrigens Hildegard von Bingen auch öfter. Aber jetzt geht's ihm besser und er hat auch seine Liebste auf Erden wieder besuchen können, mit der er ja eine Art Austausch jetzt hat, was möglich wurde durch die Liebe dieser Frau, die sie ihm, dem fast Verworfenen, immer wieder geschenkt hat und die ihn aufgerichtet hat und von innen erleuchtet hat und ins Erkennen geführt hat. Er, der sich für spirituelle Dinge zu Lebzeiten offenbar niemals interessiert hatte. Es war eine glückselige Zeit, die jetzt für mich anbrach. Eine Pause des Ausruhens und der Erholung, die ich zumeist in der Nähe meiner Geliebten verbrachte. Sie verstand zwar noch nicht alles, aber doch vieles von dem, was ich zu ihr sprach. Und meine Besuche bei ihr nahmen so viel Zeit in Anspruch, dass mir kaum noch Muße verblieb, um die Wunder des Landes der Dämmerung zu erforschen, dessen Bewohner ich geworden war. Bald wurde mir eine neue Überraschung zuteil. Auf allen meinen Wanderungen seit meinem Tode war ich niemals einem Verwandten oder Freunde, die vor mir in die geistige Welt eingegangen waren, begegnet. Als ich jedoch eines Tages wieder bei meiner Geliebten zum Besuche erschien, tat sie wegen einer Botschaft, die sie empfangen hatte und mir selbst übermitteln wollte, sehr geheimnisvoll. Nach einer Weile erzählte sie mir, dass die betreffende Mitteilung von einem Geiste stamme, der sie besucht und behauptet habe, dass er mein Vater sei. Er habe gewünscht, dass sie seine Botschaft an mich weitergebe. Bei diesen Worten überkam mich eine solche Bewegung, dass ich kaum sprechen konnte. Ich hatte meinen Vater auf Erden sehr geliebt, denn meine Mutter starb so früh, dass ich mich nur ganz schwach an sie erinnerte. Mein Vater war aber mein Alles. Mit Stolz und Freude nahm er Anteil an den Erfolgen seines Sohnes und setzte die größten Hoffnungen auf dessen Zukunft. Als ich dann im Leben Schiffbruch litt, erkannte ich, dass mein Unglück ihm das Herz gebrochen hatte. Er überlebte den völligen Zusammenbruch seiner Hoffnungen nicht lange. Seit seinem Tode konnte ich nur mit Schmerzen und tiefster Scham an ihn denken. Als ich daher hörte, dass mein Vater seinen Aufenthaltsort im Jenseits verlassen hatte, um mit meinem Liebling zu sprechen, da fürchtete ich, dass seine Worte nichts anderes als Klagen über seinen missratenen Sohn enthalten würden. So verlangte mich danach, zu wissen, ob in seiner Botschaft nicht ein Wort der Verzeihung für seinen Sohn, der so sehr gesündigt hatte, enthalten sei. Ich vermag, weder seine Worte wiederzugeben, noch den Eindruck zu schildern, den sie auf meine Seele machten, als ich sie vernahm. Diese Worte fielen auf mein Herz wie Tau auf die schmachtende Erde. Sicherlich hat der Vater im Gleichnis für seinen verlorenen Sohn ähnliche Worte der Liebe und des Willkommens gehabt. Wie schluchzte ich auf, als mir mein Lieb jene Worte wiederholte, und wie sehr verlangte mich danach, diesen Vater wiederzusehen und noch einmal an seinem Herzen zu ruhen. Ehe ich es gedacht, sollte diesem Wunsche Erfüllung werden. Denn als ich mich zufällig umwandte, gewahrte ich, dass mein Vater uns zur Seite stand. Er sah genauso aus wie in der letzten Zeit seines irdischen Lebens. Über seinem Haupte aber erstrahlte ein Glorienschein, wie ihn kein sterbliches Auge je erblickt. Wir hatten keine anderen Worte als »Mein Vater« und »Mein Sohn«, um einander zu begrüßen. Aber wir umarmten uns mit einer Freude, die keiner Worte bedurfte. Als sich unsere Gefühle etwas beruhigt hatten, sprachen wir von ihr, deren Liebe mich auf dem Pfade nach aufwärts geleitet hatte. Jetzt erfuhr ich auch, dass es mein geliebter Vater war, der uns geholfen, über uns gewacht und uns beide beschützt hatte. Er war mir auf meinen Wanderungen in der Geisterwelt gefolgt und hatte mich in allen meinen Kämpfen beschirmt und getröstet. Meinem Blicke zwar entrückt, war er mir doch nahe gewesen und hatte mir unermüdlich in hilfreicher Liebe zur Seite gestanden. Während ich vor dem Gedanken an eine Begegnung mit ihm zurückschreckte, war er bei mir und wartete nur auf eine Gelegenheit, um sich kundzugeben. Endlich war es ihm gelungen, durch sie, mit der ich durch meine Liebe in so engem seelischem Kontakt stand, eine Verbindung herzustellen und uns alle drei durch die Freude dieses Wiedersehens in ein noch innigeres Verhältnis zu bringen. Kapitel 15. Als ich von jenem denkwürdigen Besuche zum Geisterlande zurückkehrte, ging mein Vater mit mir und wir blieben eine lange Zeit zusammen. Dabei erzählte er mir, dass man im Begriff stehe, von hier aus eine Rettungsexpedition in die allerniedrigste Sphäre zu unternehmen. In eine Sphäre, die sich unterhalb aller bis jetzt von mir besuchten Reiche befinde und in Wirklichkeit die von der Kirche gepredigte Hölle sei. Wie lange wir abwesend sein wurden, war uns nicht bekannt. Wir wussten nur, dass wir eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatten und gleich einer Invasionsarmee ausharren mussten, bis unser Ziel erreicht sein würde. Mein Führer aus dem Osten riet mir, mich dieser Gesellschaft anzuschließen. Auch mein Vater wünschte jetzt, dass ich zum Kampfe für Wahrheit, Licht und Hoffnung mit diesem Heere von Streitern ausziehen solle. Um jene bösen Mächte erfolgreich zu bekämpfen, muss man den Versuchungen des Erdenplanes und der noch tieferen Sphären entwachsen sein. Andererseits darf man, um den Unglücklichen sichtbaren Beistand leisten zu können, nicht den höheren Sphären angehören. Denn Geister, die weiter fortgeschritten sind als die Brüder zur Hoffnung in diesem ersten Kreise der zweiten Sphäre, wurden von den Hilfsbedürftigen weder gesehen noch gehört. Auch mussten wir, um sichtbar zu werden, beim Betreten dieser niedersten Sphären etwas von ihren materiellen Elementen an uns heranziehen, wozu ein höherer Geist nicht imstande gewesen wäre. Die Helfer aus den reineren Sphären, welche die Expedition begleiteten, um uns zu schützen, waren sowohl uns wie auch denjenigen, zu deren Hilfe wir gekommen waren, unsichtbar. Die Teilnehmer der Expedition stammten ihrer Befähigung nach auf derselben Stufe wie ich selbst. Wir alle fühlten, dass wir sehr viel aus der persönlichen Beobachtung der niederen Zustände, in die uns unsere Leidenschaften bei dauernder Befriedigung selbst gebracht hätten, lernen würden. Gleichzeitig konnten wir auch viele arme, reuige Seelen aus diesen dunklen Sphären retten und sie dahin bringen, wo ich selbst nach meinem ersten Übergange aus dem Erdenleben geweilt hatte und wo zahlreiche Orte speziell zur Aufnahme dieser Geister vorhanden waren. Diese wurden von solchen Persönlichkeiten geleitet, welche selbst aus den Reichen der Hölle gerettet worden waren und sich deshalb am besten dazu eigneten, jenen armen Geistern Beistand zu leisten. Nicht nur von den Brüdern zur Hoffnung, sondern auch von anderen Bruderschaften wurden von dem Lande der Dämmerung aus ähnliche Expeditionen in die dunklen Sphären entsendet. Alle diese Unternehmungen bilden einen Teil jenes großen Rettungswerkes, welches im Namen des ewigen Vaters immerfort zugunsten der Sünder im Gange ist. Denn Gott verdammt keines seiner Kinder zu ewiger Qual. Die Expedition sollte von einem Führer befehligt werden, der selbst aus den dunklen Sphären gerettet worden war und ihre besonderen Gefahren kannte. Da die Absicht bestand, durch den Erdenplan und die niederen Sphären einen Weg zu nehmen, den wir noch nicht kannten, versprach mein östlicher Führer, mir einen seiner Schüler zu senden. Er sollte mich bis zur niedersten Sphäre begleiten, um mir einige Geheimnisse der Astralebene, die wir auf unserer Reise betreten mussten, zu erklären und mich mit ihnen bekannt zu machen. Hasse ihn, so hieß der Schüler, erforschte jene Geheimnisse der Natur, die in den Bereich der sogenannten Magie fallen und für böse gehalten werden, während im Grunde doch nur der Missbrauch dieser Kräfte es ist, den man als schlecht bezeichnen muss. Ein besseres Wissen um okkulte Zusammenhänge würde dazu dienen, manchen bestehenden Übeln vorzubeugen und einigen jener bösen Mächte erfolgreich entgegenzuwirken, die dem Menschen bei seiner beklagenswerten Unwissenheit oft sehr schädlich sind. Jener Schülergeist war, wie Arinziman selbst, in seinem irdischen Leben seiner Nationalität nach Perser. Beide gehörten noch jener philosophischen Schule an, deren großer Gründer Zoroaster war. In der geistigen Welt, sagte Arinziman, gibt es eine große Anzahl von Schulen verschiedener Richtung, in denen allen die ewigen Grundwahrheiten der Natur gelehrt werden. In manchen nebensächlichen Punkten unterscheiden sie sich jedoch voneinander, was hauptsächlich darin zum Ausdruck kommt, dass sie bezüglich der Art der Anwendung dieser großen Wahrheiten auf die Entwicklung der Seele geteilter Meinung sind. Ebenso unterscheiden sie sich darin, wie sie ihre Schlüsse ziehen, wenn sie ihr bestimmtes Wissen auf Dinge ausdehnen wollen, von denen sie noch keine sichere Kenntnis haben. Es ist ein Fehler zu glauben, dass es in der geistigen Welt unseres Planeten ein absolutes Wissen gibt, welches alle die großen Geheimnisse der Schöpfung, wie das Warum unseres Daseins, die Existenz von Bösem in Verbindung mit dem Guten oder die Seele und die ihrer Herkunft von Gott zu klären vermag. Die Fluten ewiger Wahrheit entströmen beständig den großen Geisteszentren des Universums und werden der Erde durch Ketten geistiger Intelligenzen übermittelt. Es kann jedoch ein Geist nur in dem Grade Bruchteile der Wahrheit weitergeben, als seine eigene Entwicklungsstufe ihn befähigt, sie zu verstehen. Und ein Sterblicher vermag nur so viel Wissen zu empfangen, als seine Fähigkeiten ihm aufzunehmen und zu begreifen ermöglichen. Weder Geister noch Sterbliche sind allwissend. Und erstere können nur das übermitteln, was ihre jeweiligen Schulen und deren vorgeschrittene Vertreter als ihre Lehre bezeichnen. Weiter können sie nicht gehen, denn darüber hinaus wissen sie selbst nicht. Diejenigen, die behaupten, dass sie die wahre und einzige Erklärung für die großen Mysterien besitzen, können nur das wiedergeben, was ihnen selbst von weiter vorgeschrittenen Geistern gelehrt wurde. Letztere aber sind nicht mehr berechtigt, in absolutem Sinne zu sprechen, als die fortgeschrittensten Lehrer irgendeiner anderen Schule. Aufgrund der Autorität eines anderen, der in der geistigen Welt als ein Führer der vorgeschrittensten Intelligenz anerkannt ist, behaupte ich, dass es ganz unmöglich ist, für die letzten Fragen eine endgültige Antwort zu geben oder Dinge erklären zu wollen, die weit über die Kräfte der höchsten Geister hinausgehen und daher das Fassungsvermögen unserer Erdsphären unendlich übersteigen müssen. Die Beantwortung und Erklärung dieser Dinge würde eine Kenntnis des Universums, welches keine Grenzen hat, vorauszusetzen. Und noch mehr, ein Vertrautsein mit der Natur jenes höchsten Wesens, von dem keinem Geiste etwas anderes bewusst werden kann als die große Wahrheit, dass er als unendlicher Geist unbeschränkt, in jeder Hinsicht unerforschlich und unbekannt ist. Was auch immer Menschen und Geister beweisen und erklären möchten, sie können stets nur im Rahmen ihres jeweiligen Wissens lehren. Jenseits dieses Wissens aber gibt es wieder Grenzen, die keiner zu erreichen vermag. Wie kann jemand behaupten, das letzte Ende von dem zeigen zu wollen, was kein Ende hat? Oder wie ist es jemandem möglich, die ungeheuren Tiefen des unendlichen Geistes zu sondieren, der unergründlich ist? Geist ist so ewig und unerforschlich wie das Leben. Er ist unendlich und alles durchdringend. Gott ist in allem, über allem. Doch niemand kennt seine Natur, noch welcher Art sein Wesen ist. Wir wissen nur, dass er in allem und überall gegenwärtig ist. Der Verstand des Menschen muss, von Ehrfurcht erfüllt, im Gefühle seiner Kleinheit, gerade an der Schwelle, wo er eindringen möchte, stehen bleiben. Das Einzige, was er tun kann, ist, sich zu bescheiden und zu untersuchen, ob die nächste Stufe, welche er betreten will, auch sicher ist. Auch die erhabensten und kühnsten Geister vermögen nicht alles auf einmal zu umfassen. Kann da der Erdenmensch mit seinem beschränkten Gesichtskreise hoffen, dass ihm alles erklärt werden kann, wo selbst die vorgeschrittensten Intelligenzen der geistigen Welt sich bei ihrem Suchen nach Wahrheit durch ihre Ohnmacht stets gehemmt fühlen? Ihr Lieben, es geht jetzt weiter. Er hat jetzt, das habe ich nicht alles vorgelesen, weil es sehr ausführlich beschrieben ist, die verschiedenen Formen des Hellsehenkönnens, nicht nur im Diesseits, sondern im Jenseits erläutert. Wer es nachlesen möchte, es ist das Kapitel 16 gewesen. Und es ist aber ein bisschen sehr ausführlich aus meiner Sicht und vielleicht nur für eine kleine Gruppe interessant. Denn Franchezzo soll ja jetzt mit einigen höheren Geistern in die tiefen Ebenen, Niederungen herabsteigen für eine Art Expedition, um einige nahezu verlorene Seelen auf den richtigen Weg zu bringen. Und am Ende dieses Kapitel 16 sagt er: Auf der geistigen Seite des Lebens gibt es viele Lehrer, die sich jahrhundertelang mit dem Studium aller Daseinsformen, die auf Erden verkörpert sind, beschäftigt haben. Gerade jetzt suchen sie überall nach offenen Türen, um durch sie das Wissen zu übermitteln, das den Menschen von wahrem Nutzen ist. Vieles konnte noch nicht mitgeteilt werden. Bei manchen Dingen aber wäre dies möglich. Und in dem Maße, wie das Wissen über diesen Stoff gegeben wird, werden die Seelen auf Erden sich erweitern und entwickeln. Ich dankte meinem neuen Freunde, das ist der Hasse-In, über den hatten wir das letzte Mal auch schon gesprochen. Ich dankte ihm für seine Belehrung und die in Aussicht gestellte Hilfe. Dann begab ich mich kurz vor Abgang der Expedition auf die Erde, um meiner Geliebten Lebewohl zu sagen. Wir beide empfanden tief, wie sehr wir nun unseren beständigen Verkehr vermissen werden. Denn so beschränkt er auch durch die Kluft war, die zwischen uns lag, bereitete er uns beiden doch eine große Freude. Bei meiner Rückkehr wurde ich aufgefordert, mich von meinem Vater und meinen Freunden zu verabschieden und mich mit meinen Reisegefährten in dem großen Saale zu treffen, um den Segen unseres Großmeisters zu empfangen. Nachdem dies geschehen, machte sich unsere Expedition unter den Wünschen, und zwar den guten Wünschen, der ganzen versammelten Brüderschaft auf den Weg. Man kann sich kaum eine bessere Vorstellung von dem Weg machen, den unsere Reise nahm, als indem man sich eine ungeheure Spirale denkt, deren Linie sich in kreisrunden Ringen aufwärts und abwärts windet. Ein kleiner Punkt, nicht größer als etwa ein Stecknadelkopf, als Achse in einem großen Rade gedacht, stellt die Erde als Zentrum in diesem kreisförmigen Ring dar. Eine gleiche Anzahl von Ringen befindet sich oberhalb und unterhalb der Erde. Die Ringe sind in gleicher Reihenfolge angeordnet und winden sich, bei der Achse als der niedersten Sphäre beginnend, um diese herum. Sie steigen auf diese Weise in immer höhere Sphären, bis zuletzt das Ende der Spirale bei unserer Zentralsonne angelangt ist, womit der höchstmögliche Grad irdischer Entwicklung bezeichnet wird. Diese Darstellung wird dem Leser einen schwachen Begriff von der Erde und ihren zugehörigen Sphären geben und ihm verständlich machen, wie wir aus der zweiten Sphäre in die unterste herabstiegen und auf unserer Reise den Erdenplan durchwandern mussten. Als wir letzteren betraten, nahm ich viele Geister von Sterblichen wahr, welche hierhin und dahin eilten, wie ich dies zu sehen gewohnt war. Aber nun beobachtete ich zum ersten Mal, dass sich bei ihnen auch viele schwebende, gespensterhafte Gestalten befanden, ähnlich jenen Schatten, die ich im Frostlande, in der Umgebung des Geistes in Eiskäfig gesehen hatte. Einige erschienen sehr scharf und lebenskräftig, bis eine genauere Untersuchung mich belehrte, dass das Licht der Intelligenz in ihren Augen und Mienen fehlte. Bei ihrem hilflosen, verfallenen Aussehen machten sie den Eindruck von Wachspuppen, deren Füllung entfernt ist. In der Tat fällt mir nichts ein, das eine bessere Vorstellung von ihrer Erscheinung geben könnte. Bei meinen früheren Wanderungen auf dem Erdenplane hatte ich alle diese Wesen nicht wahrgenommen. Als ich Hasse ihn nach dem Grunde fragte, antwortete er: Das hat seinen Grund, erstens darin, dass du zu sehr in deiner Arbeit vertieft warst und zweitens, dass deine Sehkraft nicht genügend entwickelt war. Da, schaue hin, fügte er hinzu, indem er mich auf eine seltsame kleine Gruppe aufmerksam machte, die sich uns Hand in Hand wie Kinder tanzend näherte. Betrachte sie. Es sind die geistig-körperlichen Emanationen kindlicher Seelen und Körper. Sie verdichten sich zu diesen drolligen, harmlosen kleinen Gebilden, wenn sie mit einer der großen Lebensströmungen in Berührung gebracht werden, welche um die Erde kreisen und auf ihren Fluten die lebendigen Ausstrahlungen von Männern, Frauen und Kindern mit sich führen. Diese seltsamen kleinen Wesen haben kein persönliches, selbstbewusstes Leben, wie es die Seele verleiht, und sie sind so flüchtig und ätherisch, dass sie ihre Gestalten verändern, wie die Wolken am Himmel. Sieh, wie sie sich auflösen und wieder aufs Neue bilden. Ich war über diese natürliche, lebensvolle Erscheinung und ihr plötzliches Verschwinden so erstaunt, dass Hasse ihn, indem er meinen verblüfften Seelenzustand bemerkte, zu mir sagte: Was du soeben wahrgenommen hast, ist nur eine ätherische Form von elementarem Leben, die nicht materiell genug ist, für längere Zeit auf dem Erdenplan existieren zu können. Es ist ein Leben ähnlich einem Wassergischt, der durch die Wellenbewegung eines reinen irdischen Lebens und Denkens aufschäumt und Leben bekommt. Beachte nun, um wie viel dauerhafter auf dem Astralplan die Dichtigkeit von dem ist, was der Unreinheit seiner Entstehung verdankt. Ich bemerkte jetzt, wie eine große Anzahl luftförmiger Gebilde an uns herankam. Dunkel, missgestaltet, menschlich und doch wieder unmenschlich in ihrer Erscheinung. Dieses, sagte Hasein, sind die Wesen, die sich bei den Delirien des Säufers einstellen. Angezogen von seinem verdorbenen Magnetismus häufen sie sich immer mehr bei ihm an und können nun von ihm, der die zu seinem Selbstschutze nötige Willenskraft verloren hat, nicht mehr zurückgestoßen werden. Solche Kreaturen mit einer Art von menschenfresserischer Veranlagung hängen sich ihm an, wie giftige Fliegen, und entziehen ihm gleich Blutegeln oder Schmarotzerpflanzen seine physische Lebenskraft. Für solch einen Trunkenbold gibt es keine bessere Hilfe, als wenn er auf der irdischen Seite des Lebens jemanden findet, der einen starken Willen und magnetische Kräfte besitzt. Nimmt dieser den Unglücklichen in seinen Schutz und unterwirft ihn seinem Willen und dem Einflusse seiner starken magnetischen Kraft, so wird bald das letzte dieser Phantomen nicht mehr fähig sein, sich unter dem Strome von heilkräftigem Magnetismus, der sich über den Kranken und seine Parasiten ergießt, noch länger zu halten. Der Heilmagnetismus wirkt wie Gift auf diese Geschöpfe und tötet sie. Sie fallen von dem Säufer ab. Ihre Körper verlieren den Zusammenhalt und lösen sich endlich in Dunst auf. Wenn diese Wesen jedoch eine zu ihrer Vernichtung nicht genügend starke Dosis von Heilmagnetismus empfangen, dann ziehen sie weiter und schweben oft jahrelang umher, indem sie einem Menschen nach dem anderen die physische Lebenskraft entziehen und mit der Zeit einen gewissen Grad von unabhängigem tierischem Eigenleben erlangen. Ja, das sind jetzt die jenseitigen Zustände, die Franchezzo hier beschreibt, die jenseitigen Erscheinungen auch, die ja durchaus im Diesseits, hätte man denn diese Röntgenaugen, auch sehen kann. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Wenn wir eine Sucht haben, wir sprechen ja auch bei Hildegard von Bingen über die 35 Untugenden Laster. Und auch in der Botschaft, im Lichte der Wahrheit, können wir viel darüber erfahren, was mit uns passiert, wenn wir eine Sucht nicht loswerden. Dann ist es vor allem in allererster Linie eben auch wichtig, dass derjenige, der von diesen Suchtgeistern belagert wird, also das ist eine sehr richtige Darstellung hier, dass er als allererstes seinen persönlichen Willen einsetzt, dass er das nicht weiter zulässt. Das ist Grundvoraussetzung Nummer eins. Aber die ist es ja letztendlich auch, die dafür sorgt, dass man sich in gewisse Behandlungen begibt, um das loszuwerden. Ja, in diesem Zustand, so schreibt Franchezzo weiter, können sie von höher intelligenten Wesen zur Verrichtung solcher Arbeiten benutzt werden, für die sich ihre jeweiligen Organisationen eignen. Dieser Geschöpfe, die zwar leben und sich nähren, jedoch keine Seele besitzen, bedient sich eine gewisse Klasse von sogenannten schwarzen Magiern bei ihren Experimenten und gebrauchen sie hauptsächlich im Kampfe gegen ihre Widersacher. Gleich Polypen auf dem dunklen Grunde der See ziehen solche Wesen diejenigen, welche unbeschützt von höheren Mächten es wagen, sich mit ihnen abzugeben, zu sich herab und zerfleischen sie mit ihren gefühllosen Klauen. Ich antwortete, erzähle mir nun, mein Freund, ob diese Astralwesen, wenn sie sich an einem Trinker festgesetzt haben, ihn zwingen können, mehr zu trinken. So wie dies wohl der Fall ist, wenn der erdgebundene Geist eines abgeschiedenen Trunkenboldes einen anderen beeinflusst, der sich noch im Fleische, also auf Erden befindet. Die Antwort lautete nein. Diese Wesen haben keinen anderen Genuss von dem Getränke, das ein Mensch zu sich nimmt, als dass es ihnen infolge der dadurch hervorgerufenen Verderbnis seines Magnetismus leichter wird, sich von ihm zu nähren. Es ist seine tierische oder physische Lebenskraft, welche sie begehren. Letztere ist Lebensfrage für sie, wie das Wasser für eine Pflanze. Aber dadurch, dass sie ihr Opfer seiner Vitalität berauben, erzeugen sie in ihm das Gefühl der Erschöpfung, das nun den Trinker veranlasst, zu Stärkungsmitteln seine Zuflucht zu nehmen. Darüber hinaus aber haben sie keinen Einfluss auf das fortgesetzte Trinken eines Säufers. Diese Elementarwesen sind nur Parasiten. Und ihre Eigenintelligenz ist von solch rudimentärer Art, dass man sie kaum mit diesem Namen bezeichnen kann. Um Gedanken zu erzeugen und auf andere übertragen zu können, ist der Besitz eines intelligenten Seelenkeims oder eines Funkens der Essenz, die aus dem Göttlichen stammt, erforderlich. Wenn einem Wesen ein solcher einmal gegeben worden ist, so besitzt es, wie wir Menschen alle, eine unabhängige Identität, derer es niemals wieder verlustig gehen kann. Ein kleiner Einschub von mir. Wir können in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit dazu mehr lesen. Also auch das ist doch möglich, dass man seiner eigenen Bewusstheit irgendwann verlustig geht und das sich Selbstbewusstsein aufgelöst wird. Aber dazu mehr in diesen drei Bänden. Also ich wollte es nur klarstellen, dass es nicht so absolut zu verstehen ist. Und es hat auch viel mit der jetzigen Zeit zu tun. Es mag, so geht es hier weiter, Hülle um Hülle abwerfen oder in immer gröbere Formen der Materie herabsinken. Einmal mit Seelenleben begabt, kann es nie aufhören zu sein. Und mit seinem Dasein bleibt ihm die Individualität wie auch die persönliche Verantwortlichkeit für sein Handeln für immer erhalten. Dies gilt in gleicher Weise für die menschliche Seele wie für das intelligente Seelenprinzip, wie es sich in den Tieren und niederen Formen seelischen Lebens kundgibt. Ja, bei den Tieren auch da, entschuldigt bitte, dass ich dann nochmal reingehe, auch da können wir viel in den drei Bänden lernen über die Gruppenseele der Tiere, die natürlich keinerlei Eigenverantwortlichkeit birgt, denn die Tiere sind wesenhaft und stehen dabei alleine im Willen Gottes und nicht in einem eigenen Willen. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen, dies nur der Ordnung halber angefügt, dass jene Tiere, die hier auf Erden mit einem Menschengeist durch Liebe verbunden werden, dann im Jenseits ihren eigenen Weg gehen können und nicht in die Gruppenseele zurückgehen müssen, sondern individuell werden, wie es hier auch beschrieben wird, aber immer noch ohne Verantwortung. Aber dadurch, dass sie von der Gruppenseele abgespalten werden, wir auch die Chance bekommen, unsere geliebten Tiere, wenn wir einst hinübergehen müssen ins Jenseits oder dürfen, wiedersehen zu dürfen und wieder mit ihnen Zeit gemeinsam verbringen. So, und wir lesen hier weiter. Wir beobachten im Menschen wie im Tiere eine Fähigkeit von Intelligenz, die sich nur dem Grade nach unterscheidet. Aus diesem Umstande zieht die philosophische Schule, der ich angehöre, den Schluss, dass beide gleicherweise eine intelligente Unsterblichkeit besitzen, jedoch der Art und dem Grad der Seelenessenz nach verschieden, indem Tiere wie Menschen eine lange, manche ewige Zukunft für ihre Entwicklung vor sich haben. Welches die Grenzen der Wirksamkeit dieses Gesetzes sind, können wir nicht sagen. Wir ziehen nur unsere Schlüsse aus dem Vorhandensein von Tieren und Menschen in der geistigen Welt, welche früher auf Erden gelebt haben. Ebenso aus dem Umstand, dass sich alle beide in einem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung befinden, als dies in ihrem irdischen Dasein der Fall war. Es ist für einen seelenlosen Schmarotzer unmöglich, das Bewusstsein eines Sterblichen zu beeinflussen. Solche Einflüsse rühren von auf Erden verkörpert gewesenen Seelen her, die in ihrem damaligen Zustande ihre niederen Begierden so sehr befriedigten, dass sie sich nun von den Fesseln ihrer Astralhüllen nicht mehr befreien können. Diese besuchen die Erde und reizen die Menschen zum Trinken und zur Ausübung ähnlicher Laster. Sie sind damit imstande, den Menschen entweder teilweise oder leider auch vollständig zu beherrschen. Am häufigsten geschieht dies, indem der Geist jenen Menschen, den er beeinflussen will, teilweise mit seinem geistigen Körper umkleidet, bis eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt ist. Ungefähr wie man sich Zwillingskinder miteinander verwachsen denkt, die zwar verschiedene Körper besitzen, aber seelisch so innig miteinander verbunden sind, dass das, was das eine fühlt, auch von dem anderen mitempfunden wird. Auf diese Weise wird alles, was der Mensch zu sich nimmt, von dem Geiste, welcher den Unglücklichen möglichst viel zu trinken veranlasst, mitgenossen. Wenn das Medium trinkunfähig geworden ist, befreit sich der Geist von ihm und begibt sich auf die Suche nach einem anderen, männlichen oder weiblichen Opfer mit schwachem Willen und verdorbenem Geschmack. Nicht immer jedoch gelingt es dem Geiste oder dem Sterblichen, sich selbst von der merkwürdigen Verbindung zu befreien, die infolge Befriedigung ihrer gemeinsamen Begierden entstanden ist. Nach lang andauernden Beziehungen solcher Art wird es für beide Teile sehr schwer, sich zu trennen. Geist und Mensch mögen jahrelang einander überdrüssig sein, ohne dass sie imstande sind, das Band zu zerreißen, wenn ihnen nicht höhere Mächte auf ihre Anrufung hin Beistand leisten. Auch das Beispiel zeigt uns wieder, und wenn jemand noch so tief gesunken ist, wenn er innerlich den Willen spürt, daraus zu wollen, sein Leben umzukehren ins Bessere, und wenn er betet, wenn er um Hilfe bittet, dann ist die Hilfe sofort da. Wenn wir dann noch dauerhaft dranbleiben und wirklich dem Licht und den geistigen Helfern klar machen, wie ernst wir es meinen, dann sind wir praktisch schon auf dem Weg in das Licht. Es heißt hier weiter, fährt ein Geist fort, Menschen zum Zwecke seiner Befriedigung zu beeinflussen, so sinkt er tiefer und tiefer und zieht seine Opfer mit sich hinab in den Abgrund der Hölle. Es ist dann für beide Teile eine bittere und schwere Aufgabe, wieder emporzuklimmen, nachdem das Verlangen nach besseren Zuständen erwacht ist. Die Seele allein besitzt die Fähigkeit zu denken und zu wollen. Seelenlose Geschöpfe gehorchen nur dem Gesetz der Anziehung, der Gleichart und der Abstoßung, das von allen physischen Atomen, aus denen das Universum zusammengefügt ist, empfunden wird. Selbst wenn diese astralen Parasiten durch ihr gewohnheitsmäßiges Schmarotzen an der Lebenskraft von Männern und Frauen einen gewissen Grad unabhängigen Lebens erlangt haben, besitzen sie nicht die Intelligenz, ihre eigenen Bewegungen oder die von anderen zu lenken. Sie fliegen umher wie Fieberkeime, welche in einer sumpfigen Atmosphäre entstanden sind, und werden von einer Person mehr, von einer anderen weniger angezogen, je nach der eigenen Qualität. Man darf von ihnen wie von jenen Fieberkeimen behaupten, dass sie nur eine sehr niedere Form von Leben darstellen. Eine andere Klasse von elementaren Astralwesen sind die der Erde, der Luft, des Feuers und des Wassers, deren Körper aus den materiellen Lebenskeimen eines jeden Elementes gebildet sind. Einige gleichen in ihrer Erscheinung den Gnomen und Elfen, die in unterirdischen Minen und Bergeshöhlen wohnen sollen. Auch die Feen, welche Menschen an einsamen Orten unter den Naturvölkern gesehen haben, sind solche Wesen. Ferner, jeweils ihrer Natur entsprechend, die Wassergeister, die Meerjungfrauen, die Feuer- und Luftgeister der alten Fabeln. Sie existieren wirklich. Und das sind natürlich, jetzt gehe ich da kurz wieder rein, das sind natürlich die Wesenhaften, die hier beschrieben werden. Und es tut mir fast weh, wenn sie in einem Atemzug mit diesen dunklen Elementen gezogen werden. Denn hier dazwischen gehört natürlich eine ganz deutliche Zäsur, weil diese aufbauenden, immer im Dienst sich befindlichen Wesenhaften nur immer für die Gesundung und Erhaltung unserer Erde im Auftrage Gottes stehen. Aber es heißt ganz richtig, dass all diese Wesen zwar Leben haben, aber keine Seelen. Denn ihre Vitalität wird dem Leben von Erdenmännern und Frauen entzogen und durch diese unterhalten. Und natürlich auch durch ihre Arbeit. Sie sind nur Begleiterscheinungen für die Menschen, unter denen sie wohnen. Auch das würde ich nicht so verharmlost ausdrücken, denn sie haben die Aufgabe schlechthin, ihr Lieben, und das sollte man niemals vergessen. Ohne die Wesenhaften gäbe es unsere Erde nicht. Sie sind die Erschaffer, die Erbauer und die Erhalter der Erde. Wir gehen in Kapitel 18, wir sind ein ganz kleines bisschen gesprungen, was manchmal nötig ist, wenn es zu ausufernde Erklärungen sind. Derjenige von euch oder diejenige, welche das Buch interessiert lesen, die haben es sowieso inzwischen oder bestellen es sich und können dann die Lücken noch selber lesen. Aber ich möchte euch alle mitnehmen und immerhin, wir sind schon fast die Hälfte durch das Buch durch und müssen ja auch weiter durch. Ich habe hier schon wieder einige andere liegen, die ich gerne mit euch lesen möchte, aber das erzähle ich euch jetzt noch nicht. So, also Franchezzo, der wird jetzt von der Brüderschaft abgeholt und der ist weit genug jetzt in den Ebenen gereift. Er musste ja auch durch dunkle Täler, weil er kein Engel gewesen ist auf Erden und nun im Jenseits die Früchte ernten muss, die er selber gesät hat. Aber inzwischen hat er schon viele Stufen erreicht und wird jetzt abkommandiert praktisch für eine Expedition ins Dunkel, in eine sogenannte Vorhölle oder den Vorhof der Hölle, um dort den Seelen, denen noch zu helfen ist, Unterstützung zu geben. Ich hätte Hasse ihn gerne noch eine Menge weiterer Fragen betreffs des Astralplans und seiner mannigfaltigen, merkwürdigen Lebensformen vorgelegt. Aber wir ließen diese Ebene jetzt rasch hinter uns und unser Weg führte nach abwärts, durch jene tieferen Sphären, die ich früher schon teilweise erforscht hatte. Mit wunderbarer Geschwindigkeit rasten wir durch den Raum. Mit einer Eile, die über den Begriff des menschlichen Verstandes hinausgeht. Immer weiter flogen wir dahin, indem wir uns mehr und mehr von den glänzenden Sphären entfernten. Während des Herabsinkens beschlich unsere Seelen ein Gefühl von banger Erwartung, das unser Gespräch stocken ließ. Es schien, als ob wir im Voraus die Schrecken dieses furchtbaren Landes und die Leiden seiner Bewohner empfinden würden. In weiter Ferne gewahrte ich nun große Massen tintenschwarzen Rauches, die gleich einem düsteren Mantel über dem Lande hingen, dem wir uns näherten. Als wir näher kamen, schienen die ungeheuren schwarzen Wolken wie mit fahlen, schwefelähnlichen Flammen aus Myriaden von gigantischen Vulkanen durchtränkt zu sein. Die Luft war so drückend, dass wir kaum atmen konnten. Während ein Gefühl der Erschöpfung, wie ich es nie zuvor erfahren, jedes Glied meines Körpers zu lähmen schien. Schließlich gab unser Führer den Befehl, Halt zu machen, und wir ließen uns auf dem Gipfel eines großen schwarzen Berges nieder. Dieser schien in einen See von Tinte auszulaufen. Und von ihm aus sahen wir am Horizont das schreckliche, düstere Land vor uns liegen. Hier rasteten wir einige Zeit. Und hier war es auch, wo wir uns von den Freunden trennen mussten, die uns so weit begleitet hatten. Nach einer einfachen Mahlzeit aus mitgebrachten, nahrhaften, geistigen Früchten sprach unser Führer im Namen der ganzen Gesellschaft ein kurzes Gebet um Schutz und Stärke, worauf wir uns alle auf dem Gipfel dieses schwarzen Berges zur Ruhe niederlegten. Als ich nach einem höchst angenehmen Zustand von Bewusstlosigkeit zu mir kam, waren alle anderen ebenfalls munter. Wir wurden in Abteilungen von 2 oder 3 Personen eingeteilt, damit wir das Feindesland betreten könnten, ohne Verdacht zu erregen. Als Missionare, die all denen Rettung und Hilfe bringen sollten, die willig waren, unseren Beistand anzunehmen, mussten wir uns über das finstere Land zerstreuen. Zu meiner Überraschung fand ich, dass während meiner Ruhe eine Veränderung mit mir vorgegangen war, die in einer weitgehenden Anpassung an die Atmosphäre und die Umgebung bestand, in der ich mich jetzt befand. Es schien, als ob ich von der besonders dichten Materie dieser Sphäre Stoff angezogen oder mich mit solchem bekleidet hätte. Mein Körper war dichter geworden. Wenn ich versuchte, mich zu erheben und wie früher zu schweben, so war ich nur unter großer Anstrengung hierzu imstande. Die Atmosphäre verursachte mir eine nicht mehr so starke Beengung und das Lähmungsgefühl, das vorher meine Glieder befallen hatte, war jetzt gewichen. Jeder von uns empfing einen der Dauer unseres Aufenthaltes in dieser Sphäre angemessenen Vorrat stärkender Essenzen. Und unser Führer gab uns die letzten Verhaltensmaßregeln und Warnungen. Hassein kam dann zu mir, um Abschied zu nehmen und mir die letzten Anweisungen mitzuteilen, die Arinziman mir gesandt hatte. Ich komme, sagte er, von Zeit zu Zeit, um dir Nachrichten von deiner Geliebten und den anderen Freunden zu bringen. Du kannst bei solchen Gelegenheiten eine Botschaft durch mich an sie zurücksenden. Sei stets eingedenk, dass du hier von allen denkbaren Arten von Betrug und Falschheit umgeben bist. Glaube keinem, der als Bote von uns zu dir kommt, es sei denn, dass er das Zeichen deines Ordens zu geben vermag. Die Bewohner dieser Sphäre können deine Gedanken zwar erraten, aber sie werden nicht imstande sein, sie deutlich zu lesen, da du in der geistigen Entwicklungsstufe zu ihnen oberhalb stehst. Zwar wird der Umstand, dass du beim Eintritt in ihre Sphäre bis zu einem gewissen Grade ihre eigenen Lebensbedingungen angenommen hast, sie befähigen, einen Teil deiner Gedanken wahrzunehmen. Aber dies wird doch in sehr unvollkommener Weise geschehen und nur in solchen Dingen, wo deine eigenen niederen Leidenschaften noch eine gewisse Verbindung zwischen dir und ihnen bilden. Unter Aufbietung aller Geisteskräfte werden sie mit großer Geschicklichkeit Pläne und Ränke schmieden, um dich zu versuchen und zu fangen. In diesen Regionen gibt es Männer, die zur höchsten Intelligenz ihrer Zeit gehörten, deren gotteslästerliche Laufbahn sie jedoch in diese niederen Sphären sinken ließ, wo sie ihre ganze Umgebung beherrschen. Sie sind jetzt schlechtere Geister und despotischere Tyrannen als einst auf Erden. Sei daher auf der Hut und beherzige alle Warnungen, die du von uns empfangen hast. Von Zeit zu Zeit wirst du Hilfe und Ermutigung von deinen treuen Freunden erhalten, bis deine Mission beendet ist und du, wie wir hoffen, als Sieger in einer guten Sache zurückkehrst. Lebe wohl, lieber Freund, möge der Segen Allvaters mit dir sein. Ich trennte mich von Hasein mit großem Bedauern und setzte mit meinen Genossen die Reise fort. Das Letzte, was wir bei unserem Abstieg sahen, waren die weiß gekleideten Gestalten unserer Freunde, die sich gegen den dunklen Himmel abhoben und uns zum Abschied winkten. Ja, ich werde euch noch ein, zwei Seiten vorlesen aus dem nächsten Kapitel, denn das ist jetzt der dritte Teil des Buches und der heißt »Das Reich der Hölle«. Der Geist, der mir auf unserer Expedition als Begleiter zugeteilt worden war, hatte sich früher in dieser Sphäre aufgehalten und war daher zum Führer in diesem Schreckensreich sehr geeignet. Er sagte mir, dass wir uns in kurzer Zeit trennen müssten und jeder seinen eigenen Weg zu gehen habe, dass aber im Notfall einer den anderen zu beliebiger Zeit zu seinem Beistand herbeirufen könne. Als wir uns der großen, von Rauch und Feuer erfüllten Niederung näherten, machte ich meinen Begleiter auf die erstaunliche Dichtigkeit des Rauches aufmerksam. Ich kannte aus Erfahrung die Materialität alles dessen, was uns im Geisterlande umgibt und was die Sterblichen, da es dem gewöhnlichen Auge unsichtbar bleibt, für ätherisch oder immateriell halten müssen. Aber diese dichten Rauchwolken, diese emporlodernden Flammenzungen, entsprachen in keiner Weise dem, wie ich mir die Hölle ausgemalt hatte. Dunkle, öde Gegenden und unglückliche Geister waren mir auf meinen Wanderungen schon zu Gesicht gekommen. Flammen oder Feuer irgendwelcher Art hatte ich jedoch noch nicht gesehen, noch hatte ich Flammen in greifbarer Gestalt überhaupt für möglich gehalten. Das Höllenfeuer war für mich stets nur ein sprachliches Bild zur Bezeichnung eines geistigen Zustandes gewesen. Viele haben behauptet, dass dem so sei und die Qualen der Hölle nur in der geistigen Vorstellung, nicht aber in Wirklichkeit bestünden. Ich sprach diese Gedanken meinem Begleiter gegenüber aus und er erwiderte mir Folgendes. Beide Auslegungen sind in gewissem Sinne richtig. Dieser Rauch und diese Flammen werden durch die geistigen Emanationen der unglücklichen Wesen verursacht, die innerhalb dieses feurigen Walles wohnen. Doch so materiell sie deinem geistig geöffneten Auge erscheinen, so unsichtbar würden sie für einen Sterblichen sein, könnte er durch irgendein Wunder diesen Ort im fleischlichen Körper besuchen. Die Flammen bergen keinerlei irdische Stoffe in sich. Nichtsdestoweniger sind sie materiell in dem Sinne, als alle irdischen oder geistigen Dinge in Materie irgendwelcher Art gehüllt sind. Die Verschiedenheit der Grade materieller Dichtigkeit ist unbegrenzt. Und wie auch geistige Gebäude und Körper ohne eine gewisse Bedeckung mit ätherischer Materie nicht sichtbar sein würden, so haben diese Flammen als die gröberen Ausstrahlungen jener verkommenen Geister für deine Augen den Anschein von größerer Dichtigkeit und Festigkeit als für die Bewohner selbst. Zitat Ende. Der Geistername meines Begleiters war Treufreund. Dieser Name war ihm wegen seiner Treue einem Freunde gegenüber, der seine Freundschaft missbraucht und ihn verraten hatte, verliehen worden. Er hatte dem Verräter verziehen und hatte ihm in der Stunde, wo Schmach und Schande den Treulosen ereilten, helfend zur Seite gestanden. Dieser edle Geist war in seinem irdischen Leben keineswegs ein Mann von vollkommen moralischem Charakter gewesen und war bei seinem Tode in die niedrigeren Sphären in der Nähe des Erdenplanes übergegangen. Aber er war aus den Reichen der Hölle rasch emporgestiegen. Zu der Zeit, da ich ihn traf, gehörte er der Brüderschaft der zweiten Sphäre an, zu der ich erst kürzlich zugelassen war. Wir näherten uns jetzt den kraterähnlichen Erscheinungen eines ungeheuren Vulkans. 10.000 Vesuvs zu einem einzigen verschmolzen. Der Himmel über uns war schwarz wie die Nacht. Und ohne den fahlen Schein der Flammen würden wir uns in völliger Finsternis befinden. Jetzt, da wir an die Feuermasse herankamen, bemerkte ich, dass es eine Art feuriger Wall war, der das Land umschloss und durch welchen alle, die es betreten oder verlassen wollten, hindurch mussten. »Siehe doch, Franchezzo«, bemerkte Treufreund, »wir durchschreiten jetzt diesen Feuerwall. Beunruhige dich aber deswegen nicht, denn solange Mut und Wille vorhanden sind und du deine Willenskraft gebrauchst, um diese Feuerpartikelchen abzuhalten, können sie nicht in Berührung mit deinem Körper kommen. Wie seinerzeit die Wogen des Roten Meeres vor den Israeliten, so werden sie sich teilen und uns hindurchlassen, ohne uns zu verletzen. Wollte jemand mit schwachem Willen und furchtsamer Seele dies versuchen, so würde es ihm nicht gelingen. Er würde durch die Gewalt der Flammen zurückgetrieben werden. Diese Flammen werden von den grimmigen und mächtigen Wesen, welche hier herrschen, mittels eines starken Stromes von Willenskraft nach außen getrieben. Sie glauben sich auf solche Weise vor dem Eindringen von Geistern der höheren Sphären schützen zu können. Für uns jedoch, mit unseren mehr vergeistigten Körpern, sind jene Flammen, wie auch die Mauern und Steinmassen dieses Landes, nicht undurchdringlicher als das feste Material, aus dem die irdischen Türen und Mauern gefertigt sind. Wie wir imstande sind, durch diese nach Belieben hindurchzugehen, so können wir dies auch bei jenen. Die hiesigen sind aber dicht genug, um die Geister gefangen zu halten, die dieses Land bewohnen. Je edler ein Geist, desto weniger ist er durch die Materie gebunden. Umso geringer ist aber auch sein Vermögen, auf diese unmittelbar einzuwirken. Das heißt, ohne den Stoff, der durch die Aura gewisser Medien geliefert wird. Hier, wie auf der Erde, würden wir, um Gegenstände bewegen zu können, die Aura von medialen Geistern dieser Sphäre benötigen. Gleichzeitig werden wir die Beobachtung machen, dass unsere höheren geistigen Kräfte sozusagen verdeckt worden sind, da wir, um diese Sphäre betreten und uns ihren Bewohnern sichtbar machen zu können, uns ihren Verhältnissen anpassen müssen. Daher sind wir auch ihren Versuchungen in höherem Grade zugänglich. Man wird auf jede Art und Weise unsere niedere Natur zu beeinflussen suchen. Wir müssen darum unser Augenmerk darauf richten, dass sie nicht wieder die Oberhand gewinnt. Mein Freund nahm mich nun fest bei der Hand und wir gingen unter Anwendung aller unserer Willenskraft unverletzt durch den feurigen Wall hindurch. Ich gestehe, dass mich im ersten Augenblicke, als wir in das Feuer eindrangen, ein Gefühl von Furcht überkam. Aber wir waren schnell mitten darinnen. Und während ich all meine Kräfte und meinen Willen konzentrierte, bemerkte ich, dass wir durch den Wall hindurch flogen. Die Flammen um uns her bildeten einen feurigen Bogen, unter dem wir wie durch einen Tunnel hindurch eilten. Nach meiner jetzigen Schätzung betrug die Dicke des Walles etwa eine halbe Meile. Im Augenblick, wo wir den Wall durchbrachen, war all meine Energie darauf gerichtet, die Feuerpartikelchen von mir abzuhalten. Als wir aus dem Flammenmeere hervortauchten, war es Nacht um uns her. Ein Gefühl, als ob wir uns im bodenlosen Abgrunde der Verzweiflung befänden, hätte sich unser bemächtigen müssen, hätten wir nicht auf festem Boden gestanden. Über uns dehnte sich der Himmel voll schwarzen Rauches. Wie weit dieses Land sich erstreckte, war unmöglich zu bestimmen, da die schwere Atmosphäre gleich einem dunklen Nebel die Aussicht nach jeder Richtung hin verschloss. Man berichtete mir aber, dass es sich durch diese ganze ungeheure, schreckensvolle Sphäre hinzog. In einigen Teilen des Landes gab es große, steilzackige Gebirge von schwarzem Gestein. In anderen weite, traurige Wüstenflächen, ohne Leben, während noch andere Teile mit mächtigen Sümpfen bedeckt waren, die schwarz-schlammiges Gewässer enthielten. Diese Sümpfe waren von schädlichem Gewürm, von Schlammtieren und großen Fledermäusen bewohnt. Auch gab es dichte schwarze Wälder, deren gigantische Bäume einen hässlichen Anblick darboten und die, fast mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet, alle umklammerten und festhielten, die ihnen nahe kamen. In dieser schrecklichen Sphäre habe ich viele furchtbare Gegenden besucht, aber weder ich noch sonst jemand wird jemals imstande sein, sie in ihrer ganzen Ekelhaftigkeit und Hässlichkeit zu beschreiben. Als wir jetzt Halt machten und uns in dem Lande zu orientieren suchten, gewöhnte sich mein Auge allmählich an die Finsternis. Ich vermochte nun die Gegenstände in meiner Umgebung undeutlich wahrzunehmen. Vor uns bemerkte ich einen Weg, der nach den vielen Fußspuren zu schließen von den Geistern oft begangen wurde. Die schwarze Fläche, auf der wir standen, war mit Staub und Asche bedeckt. Ein Sinnbild für die Vergänglichkeit schlecht angewandten irdischen Lebens, dessen zerstörte Hoffnungen und unerfüllte Wünsche als Staub und Asche umhergestreut lagen. Wir folgten diesem Weg und gelangten bald zu einem großen Torgang, der aus schwarzem, in mächtigen Blöcken roh aufeinander geschichteten Gestein gebildet war. Ein großer Vorhang von einem Stoff, den ich anfangs für Gaze hielt, hing vor dem Eingang. Als ich jedoch näher trat, bemerkte ich mit Entsetzen, dass er aus den Haaren von Geistern gewoben war und dass man ihn nach Art von Perlenschnüren Augen aufgereiht hatte. Was aber das Schrecklichste war, die Augen zeigten Leben und schienen uns flehentlich zu betrachten und jeder unserer Bewegungen zu folgen, als ob sie den Zweck unseres Hierherkommens erraten wollten. »Haben diese Augen wirkliches Leben?«, fragte ich. »Wenn du Seelenleben meinst, nein. Jedoch besitzen sie astrales Leben und werden dieses so lange haben, als die Seelen in den geistigen Körpern wohnen, welche diese Augen entrissen wurden. Dies ist eins der Höllentore. Der Wächter hat die Manie, es auf solche Weise mit den Augen seiner Opfer zu schmücken. An diesem Orte ist niemand, der sich nicht selbst in seinem irdischen Dasein der größten Grausamkeiten und absoluter Missachtung aller Gesetze der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit schuldig gemacht hätte. Wer hierher kommt, geht nur darauf aus, neue Mittel zur Befriedigung seiner Grausamkeitsgelüste zu entdecken. Er setzt sich aber damit der Gefahr aus, seinerseits das Opfer von Wesen zu werden, die zwar nicht grausamer als er selbst, ihm aber an Willenskraft und Intelligenz überlegen sind. Dies ist die Stadt der Grausamkeit. Hier herrscht, wer diesem Laster am besten zu frönen vermag. Die unglücklichen Geister, welche welchen diese Augen angehören, sind mit ihren verkommenen und verkrüppelten Seelenkeimen noch in ihren geschändeten Körpern eingekerkert und wandern zurzeit durch dieses trostlose Land. Oder sie arbeiten nach Verlust des geringen Sehvermögens, das andere an diesem Unglücksort wenigstens noch haben, als hilflose Sklaven für ihre geistigen Bedrücker. Unterdessen besteht zwischen den Augen und ihren Eigentümern eine magnetische Verbindung, durch welche die Ersteren lebendig und durch reflektiertes Leben beseelt erhalten werden, bis zu dem Augenblick, wo der Seelenkeim seine gegenwärtige Hülle abstreift und zu einem höheren Daseinszustande emporsteigt. Während wir dieses schreckliche Tor betrachteten, wurde der Vorhang mit den lebenden Augen zur Seite gezogen und zwei seltsame dunkle Wesen, halb Mensch, halb Tier, kamen heraus. Wir benutzten die Gelegenheit, um unbemerkt vom Torhüter einzutreten. Dieser war eine riesenhafte, abscheuliche Kreatur mit missgestaltigen, verdrehten Gliedern. Der schlimmste Werwolf der Fabel wäre kaum imstande, dem Menschen auch nur einen annähernden Begriff von seinem Aussehen zu geben. Er sprang mit schrecklichem Gelächter und unter entsetzlichem Schimpfen auf die beiden armen, zitternden Geister los, die in jämmerlicher Furcht das Tor schnell passierten und die Flucht ergriffen. Weder der Torhüter noch die beiden Geister schienen uns zu bemerken. »Sind diese Geschöpfe seelenlos?« fragte ich, indem ich auf die beiden erschrockenen Geister wies. »Lebten sie einst auf der Erde?« »Ja, ganz bestimmt«, antwortete Treufreund. »Aber sie waren Angehörige eines sehr niederen wilden Stammes, der kaum über den wilden Tieren steht und ebenso grausam ist wie diese. Dies ist der Grund ihres Hierseins. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Mittel zu ihrem Fortschritt die Wiederverkörperung in einer etwas höheren irdischen Lebensform sein. Ihre Erfahrungen hier, die von kurzer Dauer sein dürften, werden ihnen die Empfindung geben, dass irgendwo eine vergeltende Gerechtigkeit wartet. Sie werden deshalb fähig sein, sich aus den nebelhaften Rückerinnerungen an die mächtigen Wesen, die an diesem Orte herrschen, ihre Begriffe von einem Gott zu bilden. Du glaubst also an die Lehre von der Wiederverkörperung? Nicht als ein unabänderliches Gesetz, unter dem alle Geister stehen. Ich bin der Meinung, dass bei vielen Geistern die Wiederverkörperung eine Notwendigkeit für ihren Fortschritt ist. Alle Geister oder Seelen, die in planetarisches Leben hineingeboren werden, haben geistige Führer, welche von den himmlischen Sphären aus deren Wohlfahrt überwachen und die Seelen mit jenen Mitteln erziehen, die ihnen in ihrer Weisheit als die besten erscheinen. Diese Schutzgeister oder Engel, wie sie von vielen genannt werden, bringen je nach ihren Lebensanschauungen verschiedene Erziehungsmethoden in Anwendung. Denn nirgends herrscht, wie man mich lehrte, völlige Übereinstimmung. Noch ist etwa ein einziger unabänderlicher Pfad vorgeschrieben, auf dem alle gleicherweise wandeln müssen. Jede geistige Schule, die auf Erden ihre Entsprechung in Gestalt getrübter, oft missverstandener Lehren hat, verfügt über ein vollkommenes System in den himmlischen Sphären, wo sich auch ihre höchsten Lehrer befinden. Von hier aus gelangen ihre Lehren durch die Geister der Zwischensphären zur Erde. Das Ziel aller Schulen ist dasselbe, aber jedes System zeichnet einen anderen Weg vor. Was der Seele auch bestimmt sein mag, die Schutzgeister wachen über sie, von ihrer Kindheit und Jugend an, wo sie individuelles Bewusstsein erlangt, bis sie nach vielfachen Entwicklungen dieselbe intellektuelle und moralische Stufe erreicht hat wie ihre geistigen Führer und dann selbst zum Schutzgeist einer neugeborenen Seele werden kann. Es wurde mir auch gesagt, dass der Seelenkeim im Anfang nur ein Same sei, einem gewöhnlichen irdischen Samen in Bezug auf die Geringfügigkeit seiner Größe und Kräfte ganz ähnlich. In Wirklichkeit ist er jedoch ein Funke göttlicher Essenz, der alles in sich birgt, was die vollkommene Menschenseele in der Zukunft sein wird. Seinem Wesen nach ist er unsterblich, da er ein Teil des Unsterblichen und Unzerstörbaren ist. Aber wie ein Samenkorn in den Boden der Erde gelegt werden muss, wenn es wachsen soll, so muss auch der Seelenfunke mit der Materie in Verbindung gebracht werden. Zuerst mit ihren niederen, dann mit ihren höheren Formen. Jedes Tier ist eine Art Seelensame. Die Menschengattung ist jedoch die höchste aller Seelenarten. Jede Gattung aber muss sich durch Erfahrungen in aufeinanderfolgenden Sphären zu ihrer höchstmöglichen Stufe entwickeln. Einige Schulen glauben, dass die Seele rascher vorwärts schreitet, wenn sie immer wieder dem materiellen Leben zurückgegeben wird, um stets in einer neuen Form wiedergeboren zu werden. Dies, um so die Erfahrungen, in denen sie sich schwach erwiesen, nochmals zu durchleben oder Gelegenheit zu haben, das in einer früheren Inkarnation begangene Unrecht in einem neuen sterblichen Körper zu sühnen. Die Anhänger dieser Schule werden auch tatsächlich dem Erdenleben wieder zugeführt und müssen alle an sie herantretenden Aufgaben in wiederholten irdischen Daseinsformen lösen. Hieraus folgt jedoch nicht, dass alle Geister diesen Versuchen unterworfen werden. Es gibt andere Schulen, die behaupten, dass es auch in den geistigen Sphären Mittel zur Erziehung der Seelen gibt, die ebenso nützlich wie auch erfolgreich sind. Ja, ihr Lieben, ihr seht immer wieder an den Ausführungen, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, und zwar sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Mit dem ersten Wollen zum Guten hin, mit dem ersten Entschluss, sich aus dem Dunkel, das einem noch anhaftet, durch eigene falsche Wege, mit diesem Wunsch, sich zu befreien, jede Chance da ist, dass sich die Türen öffnen, die sich öffnen können, damit wir weiterkommen. Und wenn wir uns eingedenk dessen sind, dass wir geistige Führer haben, dass wir in keinem Moment allein sind und dass wir auch unsere Entscheidungen nicht alleine mit dem Verstand treffen sollten, sondern immer in Abwägung mit der inneren Stimme, mit der Empfindung, dass ich in mir das finde, was richtig ist, dann können wir auch die Qualität unserer Entscheidungen verbessern. Und damit auch wir selber besser und leichter werden. Ja, ich kann euch immer nur wieder empfehlen, im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft, die drei Bände, in denen wir so vieles lernen können und unser Leben dadurch besser, richtiger ausrichten und gestalten können, dass wir in den Gesetzen schwingen, die Gott für uns bereitgestellt hat. Und ob wir wollen oder nicht, ob wir uns danach richten wollen oder nicht, ob wir uns sträuben oder nicht, ob wir uns anpassen oder nicht, ob wir dankbar sind dafür oder nicht, wir stehen in den Gesetzen. Wir sind eingewoben, wir sind ein Teil. Wir können doch gar nicht daraus. Nur wer daraus will, wer sich trotzig querstellt, wer sagt, Rabä, Rabä, ich habe damit nichts zu tun, der bekommt Probleme durch die unmittelbare Wechselwirkung. Also lernen wir die doch endlich, damit wir durch diese Zeit, die echt nicht einfach ist und die wird auch in absehbarer Zeit nicht wirklich einfach. Aber wer gewappnet ist, wer sich rüstet mit Gottes Waffenrüstung, mit dem geistigen Schwert. Der kommt da durch. Vielleicht mit ein paar Blessuren, kann sein, aber auch die Blessuren, wenn sie wehtun, dienen dazu, Karma abzubauen. Alles dient letztlich doch auch immer wieder dem Guten. Seien wir dankbar dafür. Ja, ihr Lieben, so jetzt kommt es natürlich, dass wir weitermachen mit Franchezzo. Und wir lesen Kapitel 20. Eigentlich wollte ich das auslassen, ich sag's ganz ehrlich. Weil das ist natürlich, gerade wenn ihr beim Einschlafen seid, nicht dazu geeignet, jetzt rosige und himmlische Träume vielleicht zu verursachen. Ich habe mich aber trotzdem entschlossen, es vorzulesen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich höre die Gralsbotschaft manchmal auch beim Einschlafen. Die Hörbuchfassung. Und eigentlich soll man dabei nicht einschlafen und ich bemühe mich auch, wach zu bleiben. Aber wenn es hin und wieder passiert, ganz, ganz selten, dann merke ich auch, dass mich dieses Wort hinüberträgt in die Traumwelt und klärt, vieles klärt. Ich darf dann auch Träume haben, die mir Erklärungen bringen. Also Erklärungen, es klärt sich was. Und dafür ist das dann vielleicht auch wieder gut und vielleicht hilft ja auch das eine oder andere Abendgebet dazu. Okay, Franchezzo Kapitel 20. Ja, er ist unterwegs in den dunklen Ebenen, um einige Seelen zu retten und ist mit seinem Kumpel, Treufreund heißt er, ein strenger, ein treuer, ein gerechter Freund, Seite an Seite durch den Feuerwall geflogen, der ungefähr eine halbe Meile breit war, um dann in dieses nicht ganz ungruselige Land zu kommen. Wir schritten nun eine breite Straße von schwarzem Marmor entlang, auf deren einer Seite sich tiefe, finstere Schlünde befanden. Infolge der großen, schweren Dunstwolken über denselben war es unmöglich, in die Tiefe hinabzuschauen. Auf unserem Wege begegnete uns eine große Anzahl dunkler Geister. Einige trugen große, schwere Lasten auf dem Rücken, andere krochen fast wie Tiere auf allen Vieren dahin. Auch große Haufen von Sklaven, die eiserne Joche auf dem Nacken trugen und mit Ketten aneinander gefesselt waren, sahen wir. Sie kamen von einem zweiten inneren Tore her. Dieses bildete offenbar den Eingang zu einer großen befestigten Stadt, deren finstere Gebäude in den dunklen Massen dichten Nebels vor uns auftauchten. Die Straße, der Baustil und die äußere Erscheinung vieler Geister machten den Eindruck, als ob wir eine alte, befestigte Stadt des römischen Kaiserreiches betreten würden. Jedoch hatte man das Gefühl, als ob alles schmutzig und abscheulich wäre, trotz der schönen Architektur und der prächtigen Gebäude, deren Umrisse wir nur undeutlich wahrnehmen konnten. Der zweite Torweg war hübscher als der erste, und da die Torflügel offen waren, traten wir mit dem Strome von Geistern, der sich durch ihn ergoss, wie früher unbemerkt ein. »Du wirst sehen«, sagte Treufreund, »dass das Leben sich hier in nichts von dem Treiben unterscheidet, das in der irdischen Stadt, deren geistiges Abbild diese ist, zu der Zeit herrschte, als sie sich auf dem Gipfel ihrer Macht befand. Die Atome, aus denen sie und die Gebäulichkeiten bestehen, entstammen ihrem damaligen physischen Dasein und wurden durch die Anziehungskraft herabgezogen, um hier geeignete Wohnungen für ihre geistigen Insassen zu bilden. An dem moderneren Äußeren vieler Bauten und Bewohner kannst du beobachten, wie die Stadt durch eben diesen Prozess, der beständig wirksam ist, mit der Zeit sich vergrößert hat. Es wird dir ferner auffallen, dass die meisten Geister hier in dem Wahn befangen sind, sich noch in ihrer irdischen Umgebung zu befinden und sich nur wundern, weshalb alle so dunkel, unrein und schmutzig ausschauen. In ähnlicher Weise hat diese Stadt auch in den höheren Sphären ein geistiges Abbild, wohin alles, was während ihres Bestehens gut, schön und edel war, angezogen wurde. Dort haben jene Geister, die gut und ehrlich waren, Wohnung genommen. Denn im Leben der Stadt wie der Menschen gehen die geistigen Ausströmungen nach oben oder unten, je nach dem Guten oder Bösen, das in ihnen enthalten ist. Und wie die bösen Taten, die in dieser Stadt vollbracht wurden, die Guten bei weitem überwogen, so ist auch die Stadt in dieser Sphäre hier viel größer und dichter bevölkert als jene in den oberen Sphären. In künftigen Zeiten, wenn die Geister, welche jetzt hier weilen, vorgeschritten sein werden, wird das himmlische Gegenstück dieser Stadt vollendet und reich bevölkert sein. Der Ort, den wir jetzt in Augenschein nehmen, wird in Staub zerfallen und aus dieser Sphäre verschwinden. Wir befanden uns jetzt in einer engen Gasse, die ein getreues Gegenstück ihres einstigen irdischen Vorbildes gewesen sein musste. Von hier aus gelangten wir nach einer kurzen Strecke Weges auf einen großen Platz, der von prächtigen Palästen umgeben war. Unmittelbar vor uns erhob sich ein besonders imposanter Bau dieser Art, der alle anderen in der Ausführung übertraf. Eine große, breite Marmortreppe führte zu einem massiven Portal. Und aus der dunklen, nebligen Atmosphäre hervor konnten wir ihn in seinen einzelnen Teilen studieren. Das Ganze war in wahrhaft prächtigem Stil gehalten. Doch kam es mir vor, als ob alles mit Blut bespritzt und mit schleimigem, schwammigem Gewächs bedeckt wäre. Letzteres hing schlangenartig in großen hässlichen Gewinden von allen Säulen und Kapitälen des Baus herab und verunstaltete ihn. Schwarz schlammiger Kot drang durch die Ritzen des Marmorpflasters, als ob die Stadt auf einem schmutzigen Moraste ruhte. Giftige Gase stiegen vom Boden auf und umwogten uns in fantastischen, schrecklichen Rauchgebilden, gleich ungeheuern Bildern begangener Verbrechen. Überall krochen dunkle Geister auf dem Platze umher oder wurden von stärkeren Geistern mit Peitschen und Spießen zu den Türen des Palastes heraus- oder hineingetrieben. Welch furchtbare Eide wurden da geschworen, und was für Verwünschungen und Flüche wurden hier ausgestoßen. Es war in der Tat das Pandämonium verlorener Seelen in den Reichen der Hölle. Über allen aber hingen jene schwarzen, mächtigen Wolken der Sorgen, des Leidens und des Verbrechens. Meine Gedanken schweiften weit hinweg zur Erde, zurück zu den Tagen des römischen Kaiserreiches. Ich sah wie in einem Spiegel diese Stadt im Glanze ihrer Macht, mit allen Härten ihrer Tyrannei und Verbrechen. Ich sah, wie hier unten durch Schicksalsfügung dieser Ort der Vergeltung für alle die Männer und Frauen entstand, die ihre Schönheit durch Sünden und Laster schändeten. So baute sich diese Höllenstadt vor meinen Augen allmählich zu einem großen Gefängnis auf, für alle die bösen Geister jener gottlosen Zeit. Wir gingen die Stufen der breiten Marmortreppe hinauf und gelangten durch den hohen Torweg in den äußeren Hof des Kaiserpalastes. Niemand sprach uns an oder schien unsere Anwesenheit zu bemerken. Wir schritten weiter durch verschiedene kleinere Hallen, bis wir vor die Türe zum Audienzzimmer kamen. Hier machte mein Begleiter Halt und sagte: »Ich kann nicht mit dir eintreten, mein Freund, da ich den dunklen Geist, der hier herrscht, bereits besucht habe. Meine Gegenwart würde daher sofort seinen Verdacht erregen und den Zweck deines Besuches vereiteln. Du sollst einen unglücklichen Geist befreien, dessen reuevolle Gebete die höheren Sphären erreicht haben und durch deine Sendung und Hilfe Erhörung finden werden. Du wirst die Persönlichkeit ohne Schwierigkeit finden, denn sein Verlangen nach Hilfe hat uns bereits nahe zu diesem Geiste hingezogen und wird dich ihm noch näher bringen. Ich muss mich jetzt auf einige Zeit von dir trennen, da ich meine eigene Arbeit zu verrichten habe. Aber wir werden uns bald wieder treffen. Wenn du nur ein mutiges Herz und einen starken Willen bekundest und die Verhaltensmaßregeln beachtest, die dir gegeben wurden, so kann dir kein Unfall begegnen. Lebe wohl, mein Freund, und wisse, dass auch ich aller meiner Kraft bedarf. So trennte ich mich denn vom Treufreund und betrat das Audienzzimmer allein. Es war gedrängt voll von Geistern, Männern sowie Frauen, und barg den rohen Glanz der Kaisertage in sich. Doch für meine Augen trug alles den Stempel jenes schmutzigen Ekels, der mir schon von außen an dem Palaste aufgefallen war. Die Männer und Frauen, ohne Zweifel einst stolze Patrizier in ihrem Erdenleben, schienen an einer dem Aussatz ähnlichen Krankheit dahin zu siechen und waren geradezu schrecklich anzusehen. Die Böden waren mit dunklen Pfützen von Blut bedeckt und an den Wänden hingen anstatt des Schmucks hässliche Gedankenformen. Die einst prächtigen, jetzt schadhaften Kleider dieser stolzen Geister waren verdorben und von den Krankheitskeimen ihrer zerrütteten Körper durchtränkt. Auf hohem Throne saß der Kaiser. Das widerwärtigste und abschreckendste Beispiel verkommener Intelligenz und Menschlichkeit unter der ihn umgebenden Menge gesunkener Geister. In seinem Gesicht waren Grausamkeit und Laster so sehr ausgeprägt, dass im Vergleich zu diesen Zügen die anderen zur Bedeutungslosigkeit herabsanken. Obwohl es mich empörte, musste ich doch den mächtigen Einfluss bewundern, der von dieses Mannes Intelligenz und Willen ausging. Das Gefühl königlicher Gewalt, selbst über ein so zusammengewürfeltes Volk wie dieses, sowie das Bewusstsein, dass er auch in der Hölle wie von Rechts wegen regiere, schienen seinem Hochmut und seiner Herrschsucht selbst inmitten jener grauenvollen Umgebung noch zu nähren. Trotz der vielen Jahrhunderte seit dem Tode des Kaisers war dieser sich seiner wirklichen Lage und seines wahren Selbst noch nicht bewusst geworden. Während ich ihn betrachtete, hatte ich für einen Augenblick eine Vision, in der seine Persönlichkeit so dargestellt war, wie sie seinem eigenen Auge noch erschien, nicht so wie er in Wirklichkeit war oder von den widerlichen Kreaturen seiner Umgebung wahrgenommen wurde. Ich sah einen stattlichen Mann mit scharf geschnittenen, grausamen Zügen und mit Augen, die denen eines wilden Geiers glichen. Bei alledem besaß er einen schönen Körper und hatte die Fähigkeit zu bezaubern. Alles, was abstoßend und gemein war, verbarg die irdische Hülle. Es war nicht wie jetzt in der ganzen Nacktheit des Geistes offenbar. Ich sah seinen Hof und seine Genossen, wie sie in ihrem irdischen Dasein waren, und erkannte, dass sich jeder in seinen eigenen Augen als genau derselbe erschien wie früher. Alle waren sich gleicherweise der schrecklichen Veränderung an der eigenen Person nicht bewusst, während jeder bei den anderen die Umwandlung beobachtet hatte. In diesem Bewusstseinszustand befanden sich alle, mit Ausnahme eines einzigen Mannes. Dieser kauerte in einer Ecke und hatte sein entstelltes Angesicht mit dem Mantel bedeckt. Ihm war, wie ich bemerkte, sein eigener moralischer Tiefpunkt sowie auf der seiner Umgebung voll zum Bewusstsein gekommen. In seiner Seele war der Wunsch nach Besserung aufgestiegen. Und so aussichtslos ihm auch dessen Erfüllung dünkte, so innig sehnte er sich doch danach, dass sich ihm ein Weg, einerlei wie hart und dornig er sei, eröffnen möge, der ihn aus dieser Höllenmacht hinwegführe und ihm noch in letzter Stunde Hoffnung auf ein Leben abseits der Schrecken dieses Ortes gäbe. Als ich den Mann erblickte, erkannte ich, dass er es war, den meine Sendung betraf. Auf welche Weise ich ihm jedoch Beistand leisten sollte, wusste ich nicht, noch konnte ich es erraten. Ich fühlte nur, dass die Macht, welche mich bis hierher geführt hatte, mir auch fernerhin den Weg zeigen würde. Während ich so dastand und die dunklen Geister betrachtete, wurden sie meiner Anwesenheit gewahr. Ein Ausdruck von Zorn und Wut trat in das Antlitz des Herrschers und mit rauer Stimme fuhr er mich barsch an, wer ich sei und wie ich es wagen könne, mich ihm zu nahen. Ich antwortete, ich bin ein Fremder, erst jüngst in diese dunkle Sphäre gekommen und ganz überrascht, in der geistigen Welt einen solchen Ort zu finden. Der Geist brach in ein wildes Gelächter aus und schrie, sie würden mir bald über viele Dinge in der geistigen Welt Aufklärung verschaffen. Da du aber, fuhr er fort, ein Fremdling bist und wir Fremde hier stets auf königliche Weise begrüßen, bist du gebeten, dich niederzulassen und an unserem Mahle teilzunehmen. Er wies auf einen freien Platz an der langen Tafel vor ihm, an der viele Geister saßen. Den Dingen nachzuschließen, welche die Tafel bedecken, konnte man glauben, dass es sich um eins jener Gelage handle, wie sie einst in den Tagen seiner irdischen Herrlichkeit üblich waren. Denn alles trug den Stempel der Wirklichkeit. Jedoch war ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es mehr oder weniger illusorisch sei, dass die Speisen niemals den schrecklichen Hunger befriedigten, den diese ehemaligen Schlemmer fühlten, und dass der Wein wie ein feuriges Getränk die Kehle austrocknete und den Durst der Trunkenbolde tausendfach erhöhte. Man hatte mich angewiesen, weder etwas zu essen oder zu trinken, das mir in diesem Reiche angeboten würde, noch auch einer etwaigen Aufforderung, mich zu setzen, Folge zu leisten. Ein solches Gebaren wäre gleichbedeutend mit der nochmaligen Unterwerfung meiner höheren Kräfte unter die Herrschaft der Sinne gewesen und würde mich auf eine Stufe mit diesen dunklen Wesen und in deren Macht bringen. Meine Antwort lautete daher, ich weiß zwar die Gründe zu schätzen, die dich zu deiner Einladung veranlassen, aber ich muss dennoch ablehnen, da ich weder zu essen noch zu trinken wünsche. Bei dieser Zurückweisung schossen seine Augen Blitze lebendigen Feuers nach mir und ein tiefer Schatten des Unmutes glich über seine Stirn. Doch machte er gute Miene zum bösen Spiel und gab mir ein Zeichen, mich ihm zu nähern. Inzwischen war der Mann, zu dessen Hilfe ich gesandt war, bei meiner Ankunft und der Anrede des Kaisers aus seinem peinvollen Nachsinnen aufgeschreckt und hatte sich verwundert über meine Kühnheit in Sorge um meine Sicherheit herangedrängt. Denn er wusste ja nicht mehr von mir, als dass ich anscheinend ein neuer, unglücklicher Ankömmling sei, der die Gefahren dieses Ortes noch nicht kennengelernt hatte. Seine Angst um mich und ein gewisses Mitgefühl schufen unbewusst ein Bindeglied zwischen uns, wodurch ich befähigt wurde, ihn mit mir zu ziehen. Als ich einige Schritte gegen des Kaisers Thron hinmachte, folgte mir dieser reuige Geist. Dicht an mich herankommen, sprach er leise, »Lass dich nicht von ihm hintergehen. Kehre um und fliehe diesen Ort, solange es noch Zeit ist. Ich werde ihre Aufmerksamkeit für kurze Zeit von dir ablenken.« Ich dankte dem Geiste und sagte, ich fliehe vor keinem Menschen, mag er sein, wer er will, und werde mich hüten, in irgendeine Falle zu gehen. Unser kurzes Zwiegespräch blieb vom Kaiser nicht unbemerkt. Er wurde sehr ungeduldig und sein Schwert auf den Boden stoßend schrie er mich an, tritt näher, Fremdling, hast du keine Manieren, da du einen Kaiser warten lässt? Betrachte dir meinen Staatssitz, meinen Thron. Besteige ihn für kurze Zeit und siehe, wie man sich an eines Kaisers Stelle fühlt. Seiner Weisung gemäß blickte ich nach dem Throne und sah, dass er einem Stuhl mit einem Traghimmel darüber glich. Zwei große, beschwingte Figuren aus Bronze standen hinter dem Sitz. Eine jede hatte 6 lange Arme, die sie ausstreckten, um dadurch die Lehne und die Seiten zu bilden, während der Traghimmel auf den Köpfen der Figuren wie auf Säulen ruhte. Ich hatte keine Lust, auf einem solchen Platze zu sitzen. Sein früherer Inhaber war mir zu sehr zuwider, als dass ich gewünscht hätte, mich ihm zu nähern. Aber hätte je meine Neugier den Wunsch aufkommen lassen, den Sessel einer genaueren Untersuchung zu unterziehen, so hätte die Vision, die ich jetzt bekam, mich sicherlich davon abgehalten. Der Sessel schien plötzlich lebendig zu werden. Vor meinem Auge erschien ein unglücklicher Geist, der von jenen Armen ergriffen und unter dieser schrecklichen Umarmung zu einer unförmlichen Masse zerdrückt wurde. Ich wusste nun, dass dies das Schicksal aller war, die der Kaiser einlud, die Bequemlichkeit seines Stuhles zu probieren. Die Vision dauerte nur einen Augenblick, worauf ich mich zum Kaiser wandte und unter einer Verbeugung sagte, ich habe keine Lust, euren Rang einzunehmen und muss nochmals die mir zugedachte Ehrung zurückweisen. Da brach das Zornesgewitter los und er befahl seiner Wache, mich zu ergreifen, in den Stuhl zu pressen und mir Speise und Trank die Kehle hinabzuschütten, bis ich daran ersticke. Sogleich stürzte man auf mich los. Der Mann, den ich zu retten gekommen war, warf sich aber dazwischen, um mich zu schützen. Im Moment waren wir von einer Menge wutschnaubender Geister umgeben und in diesem Augenblick, ich gestehe es ein, erbebte mein Herz und der Mut begann mir zu sinken. Sie blickten so schrecklich boshaft drein, wie eine Rotte losgelassener wilder Tiere, die alle auf einmal über mich herfielen. Jedoch nur einen Augenblick zagte ich, denn der Kampf erweckte dann alle meine kriegerischen Fähigkeiten, von denen ich noch einen guten Teil besaß. Ich gebrauchte meine ganze Willenskraft, um die Geister zurückzutreiben und rief alle guten Mächte zu meinem Beistande an, während ich gleichzeitig den armen Geist, der mir hatte helfen wollen, mit festem Griff erfasste. So zog ich mich Schritt für Schritt nach der Türe zurück. Der ganze Haufen dunkler Geister folgte uns unter wildem Geschrei und drohenden Gebärden. Doch waren sie nicht imstande, uns zu berühren, solange ich meinen Willen darauf richtete, sie abzuhalten. Endlich erreichten wir die Tür und durchschritten sie, worauf sie sich festschloss und uns von unseren Verfolgern trennte. Sodann wurden wir beide von starken Armen emporgehoben und an einen sicheren Ort der dunklen Ebene hinweggetragen. Mein befreiter Genosse befand sich zu dieser Zeit in bewusstlosem Zustande. Wie ich neben ihm stand, sah ich, dass 4 erhabene Geister aus den höheren Sphären über seine hingereckte Gestalt magnetische Striche machten. Da hatte ich die wunderbarste Vision, die ich je erlebte. Von dem dunkel entstellten Körper, der in einem todähnlichen Schlummer lag, stieg ein nebelartiger Dunst auf, der immer dichter und dichter wurde, bis er die Gestalt des Geistes selbst annahm. Es war die gereinigte Seele jenes armen Geistes von ihrer dunklen Hülle befreit. Ich sah, wie die vier himmlischen Geister die noch unbewusste Seele in der Art, wie man ein Kind tragen würde, auf ihre Arme nahmen und dann alle aufwärts davon schwebten, bis sie meinem Gesichtskreise entschwanden. Zu meiner Seite aber stand ein anderer, strahlender Engel, der zu mir sprach: Sei guten Mutes, o Sohn vom Lande der Hoffnung, denn vielen sollst du in diesem dunklen Reiche helfen. Und groß ist die Freude der Engel im Himmel über die Sünder, die bereut haben. Dann verschwand er, und ich war wieder allein auf den öden Ebenen der Hölle. Kapitel 23. An der äußeren Grenze der Stadt sahen wir einen prächtigen Palast liegen, der mir merkwürdig bekannt und doch wieder fremd erschien. Schon bei unserer Wanderung durch die Stadt wurde ich so an deren irdisches Gegenstück erinnert, dass mir zumute war wie jemandem, der während eines nächtlichen Alpdrückens einen schönen und vertrauten Ort in hässlicher Verzerrung wahrnimmt. Oft hatte ich in meiner Jugend an diesem Gebäude emporgeblickt, und mit Stolz erfüllte mich der Gedanke, dass ich dem Geschlechte entstammte, dem der Bau und alle ausgedehnten Ländereien einst gehörte. Ihn jetzt hier in solchem Zustande wiederzusehen, betrübte und ängstigte mich. Alle Schönheit war verschwunden, sein Marmor beschmutzt, befleckt, seine Terrassen und Statuen zerstört oder beschädigt. Seine schöne Front war durch schwarze Spinngewebe, die Zeichen früherer in seinen Mauern begangener Verbrechen, verunstaltet. Und seine hübschen Gärten wie durch einen Pesthauch in eine traurige Einöde verwandelt. Mit schwerem Herzen folgte ich meinem Freunde in das Innere. Wir stiegen die breite Freitreppe hinan und durchschritten die Flügeltüren, die sich von selbst öffneten, um uns einzulassen. Vielen dunklen Geistern, welche kamen und gingen, begegneten wir. Alle begrüßten uns wie Gäste, auf deren Kommen man vorbereitet ist. An der letzten Türe verließ mich Treufreund und versprach, mich an einem anderen Orte wiederzutreffen. Ein heller Schein von rotem Licht traf mein Auge, als ich die letzte Türe öffnete. Man hätte meinen können, dass jemand die Türe eines Schmelzofens aufgemacht habe, so heiß und erstickend war die Atmosphäre. Anfangs glaubte ich fast, der Ort stehe in Flammen. Dann erlosch der Lichtschein allmählich zu einer mattroten Glut und eine Welle von stahlgrauem Nebel strich durch den Saal, während ein eisiger Wind seine frostige Kälte auf mich zu übertragen schien. Diese merkwürdigen Flutwellen von Hitze und Kälte waren durch das starke Feuer der Leiden und den kalten, selbstsüchtigen Frost der Doppelnatur des Mannes verursacht, der hier als Herrscher gebot. Mit unersättlichen Begierden und heißen Leidenschaften vereinigte er in sich höchste Selbstsucht und außerordentlichen Verstand. Wie als Eigenschaften seines irdischen Lebens bald feurige Leidenschaft, bald kalte Berechnung bei ihm vorherrschte, so riefen jetzt die Schwingungen seines Geistes hier den gleichen unvermittelten Wechsel zwischen intensiver Hitze und äußerster Kälte hervor. Wie er auf Erden alle Menschen knechtete, die in den Bereich seiner Macht kamen, so beherrschte er jetzt die geistigen Wesen seiner Umgebung und gebot über sie ebenso selbstherrlich wie einst über seine irdischen Untergebenen. Ich sah ihn am Ende des Saales auf seinem Throne sitzen, in dessen Nähe sich königliche Abzeichen befanden. Die Wände waren mit den geistigen Teilen altergewirkter Tapete behandelt. Aber wie sahen die aus? Nicht nur, dass sie verblichen und zerlumpt waren, es war, als ob die Gedanken und der Magnetismus dieses Mannes in diese hinein verwoben worden waren und sie durch ihre Fäulnis verdorben hätten. Anstatt der Bilder von Jagdszenen, Nymphen und Meergöttern zeigten sie ein beständig wechselndes Panorama vom verflossenen Leben dieses Mannes, das in seiner ganzen Nacktheit und Scheußlichkeit auf die Fetzen der einst prächtigen Draperie geworfen wurden. Die großen Fenster waren mit den geistigen Teilen von einstmals prächtigen irdischen Samtvorhängen bekleidet. Jetzt aber machten sie den Eindruck von Leichentüchern, da sich in ihnen gespensterhafte Gestalten bargen, die, gleich Geistern, der Rache drohend aus ihnen hervorschauten. Dies waren geistige Bilder von solchen, welche dieser Mann seiner Wollust und seinem Ehrgeiz geopfert hatte. Trinkgefäße von Silber, die glühend heiß zu sein schienen, wenn man sie anfasste, und kostbare Vasen schmückten die Tische. Wie überall in dieser Sphäre bot sich mir auch hier der Anblick eines Festgelages. Immer das gleiche Trugbild irdischer Freude und sinnlichen Vergnügens. Bei meinem Eintritt erhob sich der Beherrscher dieses schrecklichen Ortes, um mich mit liebenswürdigen Worten zu begrüßen. Mit Schrecken erkannte ich ihm den Geist jenes Vorfahren, auf den wir als seine Nachkommen so stolz waren und dessen Bild ich, wie man mir sagte, sehr ähnlich sah. Es war ohne Zweifel derselbe Mann mit den schönen, stolzen Gesichtszügen, aber ach, wie schrecklich war die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Zeichen der Schande und Unehre waren jeder Linie seines Gesichtes aufgeprägt und offenbarten seine Verdorbenheit, trotz der Maske königlichen Anstandes, womit er seine Verkommenheit zu verdecken suchte. Hier in der Hölle erschienen alle Menschen so, wie sie sind. Keine Macht gibt es, auch nur ein Atom ihrer Gemeinheit zu verbergen. Und dieser Mann war wirklich gemein. Selbst in einem Zeitalter großer Sinnlichkeit war er durch seine Laster aufgefallen. Und zu einer Zeit, wo die Menschen kaum an Grausamkeiten dachten, hatte er sich als ein Mann ohne Gnade und Barmherzigkeit erwiesen. Ich sah dies jetzt alles in den Bildern seiner Umgebung, wie in einem Spiegel, und fühlte mich beängstigt bei dem Gedanken, in unseren Charakteren könnten irgendwelche übereinstimmenden Punkte gewesen sein. Der eitle Stolz derer, die sich der Verwandtschaft mit einem solchen Menschen rühmten, weil er zu einer Zeit eine fast königliche Macht besaß, das machte mich schaudern. Da ich zu seinem Geschlechte gehörte, zeigte dieser Mann Interesse für mich und redete mich an. Er hieß mich willkommen und wünschte, dass ich bei ihm wohnen möchte. Die geheimnisvolle Verbindung unserer irdischen Verwandtschaft ermöglichte es ihm, mein Leben auf Erden zeitweise zu beeinflussen. Von meinem stolzen Wunsch, den Großen der Erde gleich zu sein wie früher meine Vorfahren, wurde er angezogen und stachelte meinen hochmütigen Geist an, der in gewissem Sinne dem seinigen verwandt war. Er war es auch, wie er mir sagte, der mich zu jenen Handlungen meines Lebens trieb, deren ich mich jetzt am meisten schämte. Handlungen, für die ich mein Leben gegeben hätte, um sie ungeschehen zu machen. Er war es ferner, der mich in der Welt vorwärts zu bringen suchte, denn er hatte gehofft, durch mich selbst wieder Macht über die Menschen zu gewinnen, was ihn für seine Verbannung an diesen Ort der Finsternis etwas entschädigen sollte. »Pfui«, rief er, »dies ist ein Haus voll modernden Gebeins und toter Gerippe. Aber jetzt, da du gekommen bist, um dich mit mir zu verbünden, werden wir zusammen etwas unternehmen, um die Bewohner der Erde in Furcht vor uns zu versetzen und sie zum Gehorsam zu zwingen. Ich habe viele Enttäuschungen mit dir erlebt, o Sohn unseres edlen Geschlechts, und ich fürchtete, du würdest mir am Ende entschlüpfen. Schon vor Jahren habe ich versucht, dich herabzuziehen, meine Absicht aber wurde stets durch eine unsichtbare Macht vereitelt. Immer wieder, so oft ich glaubte, dich ganz sicher in Händen zu haben, schütteltest du mich ab, bis ich des Kampfes beinahe müde wurde. Aber ich gebe nicht so leicht auf. Wenn ich nicht selbst bei dir sein konnte, dann sandte ich dir jemanden aus meinem Gefolge. Und so bist du nun endlich selbst hier und sollst mich nicht wieder verlassen. Siehe, welch herrliche Freuden ich für dich in Bereitschaft habe. Er ergriff meine Hand. Die seinige schien heißer als Fieberbrand und führte mich zu einem Sitz neben sich. Zögernd entschloss ich mich, Platz zu nehmen und die Dinge, die da kommen sollten, abzuwarten. Im innersten Herzen aber betete ich, dass ich vor Versuchung bewahrt bleiben möchte. Ich bemerkte wohl, dass er mir nicht Speise noch Trank anbot. Dagegen ließ er eine liebliche Musik ertönen. Wie lange musste ich schon den Trost dieser himmlischen Kunst entbehren, die stets sehr auf meine Gefühle gewirkt hatte. Eine wilde, sinnenbetörende Weise, wie sie die Sirenen gesungen haben mögen, wenn sie ihre Opfer anzulocken suchten, erklang. Bald anschwellend, bald dahinsterbend. Keine Musik der Erde konnte zugleich so schön und so furchtbar sein, konnte so Kopf und Herz berauschen und mich dennoch mit einem solch starken Gefühle der Furcht und des Widerwillens erfüllen. Dann erschien vor uns ein schwarzer Spiegel, in dem die Bilder der Erde und des Lebens auf ihr sowie mein eigenes Bild sichtbar wurden. Ich lenkte hier die Gemüter von Tausenden durch den bestrickenden Zauber solcher Musik, die ich mir aneignen konnte. Durch diese Kunst erregte ich die niedersten, stärksten Leidenschaften, bis die Lauscher unter ihrem mächtigen Bann sich selbst und ihre Seelen verloren. Hierauf erschienen im Spiegel Völker und Heere, die durch den Einfluss meines Vorfahrens von ehrgeizigen Plänen erfüllt waren. Er regierte sie als Despot durch den ihm zur Verfügung stehenden Organismus. Auch an diesem Punkte, sagte er, solle ich seine Macht mit ihm teilen. Dann wieder sah ich, wie ich Wissenschaft und Literatur beherrschte und mit deren Hilfe die Einbildungskraft der schreibenden Sterblichen beeinflussen konnte. Unter meinem Einfluss würden diese Bücher schreiben, die sich an die Vernunft, den Verstand und die sinnlichen Begierden der Menschen wenden, bis diese, durch den falschen Schein verführt, die empörendsten Ideen und abscheulichsten Lehren billigen würden. Er zeigte mir Bild um Bild, wie der Mensch auf Erden durch Geister mit genügender Willenskraft als Werkzeug zur Befriedigung ihrer Gier nach Macht und sinnlichen Genüssen gebraucht werden konnte. Vieles davon war mir vorher schon bekannt gewesen, aber niemals hätte ich mir die ganze Größe des Unheils vorgestellt, das einem Wesen wie dem vor mir anzurichten möglich wäre. Würde ihm nicht durch höhere Mächte Einhalt getan. Letztere kennt solch ein Geist nur als eine ihm entgegenwirkende unsichtbare Kraft, die seine Anstrengungen bei jeder Gelegenheit vereitelt, es sei denn, dass er einen geistesverwandten Menschen als Medium findet, mit dem er so zusammenwirken kann, als ob sie beide nur ein Wesen wären. Aus solcher Verbindung entstehen viel Kummer und Elend. Wir haben dann jene Scheusale von triumphierender Bosheit vor uns, die zu allen Zeiten die Menschheitsgeschichte geschändet haben. Diese Wesen werden jetzt zum Glück immer seltener, je mehr die Menschen und die geistige Welt durch die Lehren der Engel aus himmlischen Sphären gereinigt werden. Wir sind wieder ein kleines Stück gesprungen Es geht nicht anders, weil sonst wären wir nächstes Jahr fertig. Aber wir sind nicht viel gesprungen. Also wir sind nach wie vor unterwegs mit Franchezzo in einem dunklen Land, in dem er, begleitet durch seinen Treufreund, anderen Seelen helfen soll, die es noch würdig sind, nach oben zu kommen, in die Erkenntnis zu gelangen. Ja, und er sagt hier, ich fühlte, dass mein Werk in der Stadt getan war. Und ich kehrte nicht dahin zurück, sondern wanderte auf der Suche nach neuer Tätigkeit weiter. Inmitten einer dunklen Ebene stieß ich auf eine einsame Hütte, in der ich einen Mann auf Bündeln schmutzigen Strohes liegen sah. Er war unfähig, sich zu bewegen und rang allem Anscheine nach mit dem Tode. Dieser Mann erzählte mir, dass er in seinem Erdenleben einen kranken Kameraden im Stich gelassen und dem Tode preisgegeben habe, nachdem er ihn des Goldes beraubt habe, für das sie beide ihr Leben eingesetzt hatten. Nun, da er ebenfalls gestorben sei, befinde er sich in derselben hilflosen Lage. Ich fragte ihn, ob er nicht aufstehen und fortgehen wolle, um irgendetwas zur Hilfe anderer beizutragen und so für den Mord seines Freundes Sühne zu leisten. In diesem Falle hoffte ich, ihm helfen zu können. Er meinte, seine schlechte Wohnung habe ihn krank gemacht. Er sei schwach, aber er sehe auch nicht ein, weshalb er sich für andere Leute plagen sollte. Er wolle lieber nach dem Gelde, das er vergraben habe, schauen und dieses spenden. Hierbei funkelten seine schlauen Augen heimlich nach mir, um zu erspähen, ob ich etwa gleichfalls versuchen würde, sein Geld zu finden. Ich erklärte ihm, dass er lieber versuchen solle, den ermordeten Freund aufzufinden und Frieden mit ihm zu schließen. Doch hiervon wollte er nichts hören und sagte ärgerlich, er sei nicht bekümmert, weil er seinen Freund getötet habe, sondern darüber, dass er sich hier befinde. Mein Versuch, den Mann zur Einsicht zu bringen, wie er seine Lage verbessern und sein begangenes Unrecht tilgen könne, blieb ohne Erfolg. Sein einziger Gedanke war, dass er einmal wieder hingehen könne, um irgendjemanden zu berauben oder zu töten. So ließ ich ihn schließlich liegen. Als ich herausging, hob seine schwache Hand einen Stein auf und schleuderte ihn nach mir. »Was wird aus diesem Manne werden?«, fragte ich geistig. Die Antwort lautete, er kam erst kürzlich nach einem gewaltsamen Tode von der Erde und sein Geist ist schwach. Aber bald wird er erstarken. Dann wird er sich mit anderen Räubern seines Schlages in Banden vereinigen und ein weiterer Schrecken an diesem Orte sein. Nach Verlauf von vielen Jahren, es können sogar Jahrhunderte sein, wird der Wunsch nach Besserung in ihm erwachen und er wird anfangen fortzuschreiten, aber nur sehr langsam. Denn eine Seele, welche so ärmlich entwickelt und so verkommen ist wie bei diesem Manne, bedarf oft großer Zeiträume, um ihre schlummernden Fähigkeiten zu entwickeln. Als ich eine Zeit lang über diese öde, trostlose Ebene gewandert war, fühlte ich mich ermüdet. Das Herz war mir so schwer, dass ich mich niedersetzte und anfing, über meine Erlebnisse in dieser schrecklichen Sphäre nachzusinnen. Die Wahrnehmung von so viel Bösem, von so vielem Leid, hatte mich niedergebeugt. Die fürchterliche Finsternis und die schweren Wolken bedrückten meine Seele, die Sonnenschein und Licht stets heiß geliebt hatte. Dann langweilte ich mich. Ach, wie sehnte ich mich nach Nachrichten von ihr, die ich auf der Erde zurückgelassen hatte. Kein Wort war mir bis jetzt von meinen Freunden zugekommen. Kein Lebenszeichen von meiner Geliebten. Ich wusste nicht, wie lange ich mich schon an diesem Orte befand, wo mir ewige Nacht schweigend über allem brütete. so betete ich innig, dass es meinem Liebling auf Erden wohl ergehe und uns ein Wiedersehen erfreue, wenn die Zeit der Prüfung an diesem Orte vorüber sein werde. Da bemerkte ich, dass sich ein sanfter Lichtschein um mich herum ergoss, der von einem funkelnden Sterne auszugehen schien. Das Leuchten verstärkte sich zusehends und ein prächtiges Bild entwickelte sich aus ihm, in dessen Mitte ich meine Liebe erblickte. Ihre Augen schauten in die meinen, ihr Mund lächelte mir zu und es öffneten sich ihre Lippen, als ob sie meinen Namen nennen wollte. Dann hob sie die Fingerspitzen an ihre Lippen und warf mir einen Kuss zu. Dies geschah auf solch schüchterne und reizende Art, dass ich entzückt aufsprang, um sie näher zu betrachten. Doch die Vision verschwand und ich befand mich wieder allein auf der dunklen Flur. Aber das herrliche Gesicht hatte mich heiter gestimmt und mir Mut gegeben, weiterzugehen und anderen Hoffnung zu bringen. Ich erhob mich und setzte meine Wanderung fort. Nach kurzer Zeit wurde ich von einer Anzahl dunkler Geister von abstoßendem Äußeren eingeholt. Sie trugen zerlumpte schwarze Mäntel und hatten ihre Gesichter wie gespenstige Straßenräuber mit schwarzen Masken bedeckt. Ich hatte gefunden, dass die Bewohner dieser Sphäre in Bezug auf Intelligenz und geistiges Schauen gewöhnlich zu tief standen, um jemanden aus den oberen Sphären sehen zu können. Es sei denn, dass er in direkte Berührung mit ihnen kam. So sahen mich jene auch nicht. Neugierig trat ich zur Seite und folgte ihnen in kurzer Entfernung. Plötzlich näherte sich uns ein anderer Haufen dunkler Geister, die Säcke mit Schätzen bei sich führten. Sofort wurden sie von den zuerst Angekommenen angefallen. Die Geister hatten keine Waffen, sondern kämpften nach Art von wilden Tieren mit Zähnen und Klauen. Ihre Fingernägel glichen wirklich den Klauen eines Raubtieres oder Geiers. Sie sprangen einander an die Kehle und zerfleischten sich. Wie Tiger oder Wölfe kratzten und bissen sie, bis die eine Hälfte schließlich hilflos am Boden lag, während die anderen mit dem Schatz davongingen, der aus nichts anderem als Stücken harten Steines bestand. Nachdem sich alle, die sich noch zu bewegen fähig waren, entfernt hatten, näherte ich mich den armen Geistern, die wehklagend am Boden lagen. Hilfe schien jedoch keinen Zweck zu haben, denn die Verwundeten schauten nur, mich zu überwältigen und in Stücke zu zerreißen. Sie glichen eher wilden Tieren als Menschen, selbst ihre Körper waren gebeugt, die Arme lang wie die von Affen, Hände und Finger hart und Nägel klauenförmig. Halb gingen sie, halb krochen sie, auf allen Vieren. Ihre Gesichter konnte man kaum als menschlich bezeichnen. Die Züge der Daliegenden, welche knurrten und die Zähne fletschten wie Wölfe, waren geradezu bestialisch zu nennen. Es kamen mir seltsame Geschichten von Menschen in Erinnerung, die sich in Tiere verwandelt haben sollen. Und fast schien es mir, als ob diese Geister solche Kreaturen wären. Ihre schrecklich funkelnden Augen zeigten einen Ausdruck von Schlauheit, der sicherlich menschlich war. Auch die Bewegungen ihrer Hände glichen nicht denen von Tieren. Außerdem hatten sie eine Sprache und stießen unter Geheul und Wehklagen Verwünschungen und gemeine Redensarten aus, welche Tieren unbekannt sind. »Sind ihre Seelen auch hier?«, fragte ich. Und wiederum bekam ich die Antwort, ja, sie sind auch hier, aber so herabgekommen und unterdrückt, dass fast keine Spur mehr davon zu entdecken ist. Doch selbst hier sind noch Seelenkeime vorhanden. Diese Männer hier waren spanische Seeräuber, Strauchdiebe, Freibeuter, Sklavenhändler, Seelenverkäufer. Sie sind so verwildert, dass fast jede Spur des Menschlichen bei ihnen im Tiere untergegangen ist. Ihre Instinkte waren die von wilden Tieren. Nun leben sie wie solche und kämpfen wie sie. Ist es denn möglich, dass auch für diese noch Hoffnung vorhanden ist? Und kann ich irgendeinem helfen, fragte ich. Auch für diese gibt es noch Hoffnung, wenn sie auch vielen von ihnen erst nach Verlauf von Zeitaltern von Nutzen sein wird. Doch sind hier und da einige, denen schon jetzt geholfen werden kann. Ich wandte mich um. Zu meinen Füßen sah ich einen Mann liegen, der sich mit großer Anstrengung zu mir hergeschleppt hatte und nun vollständig erschöpft war. Sein Aussehen war weniger schrecklich als das seiner Gefährten, und in seinem entstellten Antlitz waren Spuren von Besserung zu finden. Ich beugte mich über ihn, und leise kam es über seine Lippen: »Wasser, Wasser, um jeden Preis, gib mir Wasser, denn mich verzehrt ein lebendiges Feuer.« Ich hatte kein Wasser und wusste nicht, wo solches in diesem Lande zu bekommen war. Ich gab ihm daher einige Tropfen von der Essenz, die ich aus dem Lande der Dämmerung mitgebracht hatte. Die Wirkung war wunderbar. Es war Lebenselixier für ihn. Er richtete sich auf und sagte: »Du musst ein Magier sein. Der Trank hat mich erquickt und das Feuer gelöscht, das seit Jahren in mir brannte. Ich war von einem brennenden Durst geplagt, seitdem ich in diese Hölle kam.« Ich nahm ihn nun abseits und begann, Striche über seinen Körper hinwegzuziehen. Dadurch wichen seine Schmerzen und er wurde ruhig. Als ich so bei ihm stand und überlegte, was noch zu tun sei, ergriff er meine Hand und küsste sie leidenschaftlich. »Oh, mein Freund, wie soll ich dir danken? Wie soll ich dich nennen, der du gekommen bist, mir nach all diesen Leidensjahren Trost zu bringen?«
»Da du mir gegenüber so dankbar bist, würdest du dir nicht selbst gerne die Dankbarkeit anderer erringen, indem du ihnen hilfst? Soll ich dir zeigen, wie du dies kannst?«
»Oh ja, ja, sehr gerne, wenn du mich nur mit dir nehmen willst, guter Freund.« »Wohlan denn«, sagte ich, »lass mich dir aufhelfen. Und wenn du kannst, wollen wir diesen Ort so bald als möglich verlassen und sehen, was zu tun ist.« So gingen wir zusammen weiter. Mein Begleiter erzählte mir, dass er Seeräuber und Sklavenhändler gewesen sei. Er sei als Steuermann auf einem Schiffe in einem Gefecht getötet worden. Als er erwacht sei, befanden er und andere von dem Schiffsvolke sich an diesem dunklen Orte. Wie lange sein Aufenthalt da selbst gewesen, wusste er nicht. Es dünkte ihn aber eine Ewigkeit. Er und andere Geister zogen stets kämpfend in Banden herum. Wenn sie keine andere Partei fanden, um sie angreifen zu können, so fochten sie unter sich selbst. Kampf war die einzige Anregung, welche sie sich an diesem schrecklichen Orte verschaffen konnten. Hier war kein Trank zu finden, um den furchtbar brennenden Durst zu stillen, der sie alle verzehrte. Was sie tranken, schien den Durst tausendmal zu verschlimmern und lief wie lebendiges Feuer ihre Kehle hinab. Dann sprach ich zu ihm: »Du kannst niemals sterben. Was du littest, war nur der Fluch der bösen Taten, die du vor deinem Übergang in die geistige Welt begonnen hast. Deine Versuche, dich zu töten oder von anderen töten zu lassen, hatten keinen Zweck. Es ist unmöglich, auf solche Weise dem Leiden zu entgehen.«
»Wir gleichen«, sagte er, »einem Haufen hungriger Wölfe. Wenn niemand da war, den wir angreifen konnten, fielen wir über uns selbst her und kämpften bis zur Erschöpfung. Dann lagen wir da, klagten und litten, bis wir uns erholt hatten und standen wieder auf, um den Kampf von Neuem zu beginnen. Mich verlangte nach dem Mittel, um diesem Zustande entrinnen zu können, und ich habe schließlich fast fortwährend darum gebetet. Ich fühlte, dass ich irgendeine Tat vollbringen würde, wenn nur Gott mir vergeben und mir neue Möglichkeiten eröffnen wollte. Als ich dich in meiner Nähe stehen sah, glaubte ich, du seist vielleicht ein Engel, der zu mir herabgesandt worden war. Doch hast du keine Flügel. Wenn aber die Bilder keine richtige Vorstellung von diesem Orte geben und in dem einen Punkte irren, warum sollten sie da nicht auch in anderer Hinsicht falsch sein? Sogar an diesem Schreckensorte musste ich lachen, denn mein Herz fühlte sich so froh darüber, dass ich hier von so großem Nutzen sein konnte. Dann erzählte ich ihm, wer ich war und was mich hierher geführt. Da antwortete er, wenn ich anderen zu helfen wünschte, so wäre Gelegenheit dazu vorhanden. In der Nähe befänden sich grausige Sümpfe, wo eine große Anzahl unglücklicher Geister festgebannt sei. Er könne mich zu ihnen bringen und mir ein wenig behilflich sein. Offenbar schien er besorgt, mich nicht aus dem Gesicht zu verlieren, damit ich nicht etwa verschwinde und ihn wieder allein lasse. Da sich der Mann so dankbar zeigte, fühlte ich mich zu ihm hingezogen und war ebenfalls froh seiner Gesellschaft wegen. Denn die Mehrzahl der Bewohner bestand hier aus abstoßenden Wesen. Und ich fühlte mich einsam und niedergeschlagen in diesem abgelegenen, traurigen Lande. Bei der Finsternis und bei dem dichten Nebel war es fast unmöglich, nach irgendeiner Richtung hin weit zu sehen. Ehe wir es gewahrten, hatten wir das Land der Sümpfe erreicht. Nur die Empfindung einer kaltfeuchten, ungesunden Luft, die uns in das Gesicht wehte, hatte dessen Nähe angekündigt. Ein großer See von wässrigem, schwarzem und stinkendem Schlamm, der mit einer dicken, schleimigen Schicht von schwarzem Öl bedeckt war, dehnte sich vor uns aus. Riesige Reptile mit gewaltig aufgetriebenen Leibern und vorstehenden Augen wälzten sich darin. Große Fledermäuse mit menschenähnlichen Gesichtern flatterten gleich Vampiren über ihm, während schwarze und graue Rauchsäulen schädlichen Dunstes von seiner fauligen Oberfläche aufstiegen und in wunderlich gespenstigen Wolkengebilden über ihm schwebten, die sich fortwährend änderten und in neue, hässliche Formen verwandelten. Bald erhoben sich diese Rauchwolken in Gestalt von wild drohenden Armen und zitternden, wackelnden und schwatzenden Köpfen, als ob sie Gefühl und Sprache besäßen. Bald lösten sie sich wieder in Nebel auf, um neue, hässliche und schreckerregende Formen einzugehen. Am Ufer dieses großen, schmutzigen Sees befanden sich zahllose, kriechende, schleimige Geschöpfe von scheußlicher Gestalt und riesiger Größe, welche zappelnd auf dem Rücken lagen oder sich in den ekelhaften See stürzten. Ich schauderte, als ich dieses Gewässer erblickte, und war eben im Begriffe zu fragen, ob sich in einem solch schmutzigen Schleim wirklich verlorene Seelen aufhalten könnten, als ein Chor von Wehklagen und Hilferufen, aus denen Trauer und Hoffnungslosigkeit herausklangen, aus der Finsternis zu meinem Ohre drang. Meine Augen, die sich nunmehr an die Dunkelheit gewöhnt hatten, unterschieden hier und da sich abmühende menschliche Gestalten, die bis zu den Schultern im Schlamm steckten. Ich rief sie an, zu versuchen, ob sie nicht auf mich zugehen könnten. Ich stände am Ufer. Aber sie schienen mich weder zu hören noch zu sehen, denn sie schenkten mir keine Beachtung. Mein Gefährte war der Meinung, dass sie für alles, außer ihrer unmittelbaren Umgebung, taub und blind seien. Er hatte sich selbst einige Zeit in dem schlammigen See befunden, hatte sich aber selbst herausgearbeitet. Hierbei machte er die Beobachtung, dass wohl die meisten unfähig sein dürften, dies ohne den Beistand eines anderen zu tun. Viele tappten jahrelang in dem See herum. Wieder hörten wir die mitleidend erregenden Rufe. Ein solcher ertönte uns so nahe, dass ich daran dachte, mich hineinzustürzen und den Versuch zu machen, den unglücklichen Geist herauszuziehen. Aber der See war zu ekelhaft und ich bebte vor dem Gedanken entsetzt zurück. Dann erreichte jener verzweiflungsvolle Schrei wiederum mein Ohr und ich fühlte, dass ich es wagen musste. So ging ich denn hinein, indem ich meinen Ekel nach Kräften zu unterdrücken suchte und hatte den Mann bald erreicht. Die großen Nebelgebilde über seinem Haupte gerieten bei meiner Annäherung in Bewegung und entschwanden. Er stand bis zum Halse im Schlamm und schien immer tiefer einzusinken. Da ich es für unmöglich hielt, ihn allein herauszuziehen, rief ich dem Seeräubergeist zu, dass er kommen und mir helfen solle. Er war aber nirgends zu sehen. In der Meinung, dass er mich nur in eine Falle gelockt und mich verlassen habe, wollte ich mich wieder hinausarbeiten. Aber der unglückliche Geist bat mich so inständig, ihn nicht im Stich zu lassen, dass ich unter Aufbietung aller Kräfte noch einen zweiten Versuch unternahm. Es gelang mir, ihn einige Meter weit zu schleppen und seine Füße aus der Umschlingung des am Boden befindlichen Unkrautes zu befreien. Indem ich nun ihn bald zog, bald trug, erreichten wir das Ufer, wo der unglückliche Geist bewusstlos niedersank. Auch ich war sehr erschöpft und setzte mich ihm zur Seite, um zu rasten. Unterdessen hielt ich nach meinem Seeräuberfreund Ausschau und bemerkte ihn in einiger Entfernung draußen im See, wo er sich offenbar mit jemandem zu schaffen machte. Er machte solch übertriebene Anstrengungen, den unglücklichen Geist herauszuschleppen, und ging so lärmend vor, dass er jeden Furchtsamen hätte beunruhigen müssen. Es nahm mich daher nicht wunder, dass der arme Geist ihn fast anflehte, doch nicht so energisch zu sein und ihm Zeit zu lassen, damit er folgen könne. So ging ich beiden entgegen, und als der Gerettete in die Nähe des Ufers kam, half ich ihm heraus und legte ihn an der Seite des anderen nieder. Der Seeräubergeist war über seine erfolgreichen Bemühungen hoch erfreut und sehr stolz. Da er zur Fortsetzung des Rettungswerkes gerne bereit war, sandte ich ihn nach einem anderen, den ich rufen hörte, während ich die beiden Geretteten pflegen wollte. Da hörte ich wieder nicht weit von mir entfernt ein jammervolles Wehklagen, doch konnte ich anfangs niemanden sehen. Dann leuchtete in der Dunkelheit über dem abscheulichen Sumpfe ein winziger Lichtfunke gleich einem Irrlicht auf. Und bei seinem Schein sah ich, dass sich dort jemand bewegte und um Hilfe rief. So stieg ich denn, ich muss gestehen, nicht sehr gern noch einmal in den Sumpf. Als ich den Mann erreichte, bemerkte ich, dass er eine Frau bei sich hatte, die er zu ermutigen suchte. Mit großer Mühe brachte ich beide an das Ufer heraus, wo auch der Seeräubergeist mit seinem Geretteten angelangt war. Wir müssen damals an dem Ufer jenes schleimigen Sees ein seltsames Bild abgegeben haben. Später erfuhr ich, dass der See eine geistige Schöpfung der schlechten Gedanken und unreinen Wünsche war, welche die Menschen in ihrem irdischen Dasein hegten und nach hier gezogen in diesen ekelhaften Sumpfe gesammelt wurden. Die Geister darin hatten während ihres irdischen Lebens in niederen Lastern geschwelgt und auch nach dem Tode fortgefahren, durch die Mediumschaft von sterblichen Männern und Frauen solche Freuden zu genießen, bis schließlich infolge ihrer außerordentlichen Gemeinheit selbst der Erdenplan für sie zu gut geworden war. Durch die Wirkung der Anziehungskraft der Gleichart gelangten sie dann in diesen Abschaum von Fäulnis, bis der Ekel vor sich selbst ihre Heilung vollzog. Ein Mann, den ich gerettet hatte, war einer der gefeiertsten Geister am Hofe Karls II. Gewesen. Nach seinem Tode hatte er sich lange auf dem Erdenplane herumgetrieben. Er sank jedoch tiefer und tiefer, bis er schließlich in diesen See geriet, wo das Unkraut seines Hochmuts die Ketten bildete, in die sich seine Füße so verstrickten, dass er sich nicht mehr fortbewegen konnte. Der andere Mann war ein berühmter Dramatiker zur Zeit der Regierung Georgs des Ersten, während jener Mann und die Frau zum Hofe Ludwig des Vierzehnten gehörten und zusammen an diesen Ort herabgezogen wurden. Die von dem Seeräuber Geretteten hatten ungefähr dieselben Lebensschicksale. Ich wusste zuerst überhaupt nicht, wie ich mich von dem Schmutze jenes schrecklichen Sees befreien sollte. Da sah ich plötzlich, dass wie durch ein Wunder in unserer Nähe ein heller Strahl reinen Wassers aufsprang, in dessen frischem Nass wir bald alle Spuren des Kotes hinweggewaschen hatten. Hierauf lehrte ich die Geretteten, wie sie nun als Gegenleistung für die empfangene Hilfe in diesem Lande der Finsternis anderen beistehen könnten. Nachdem ich ihnen nach Möglichkeit Rat und Hilfe gegeben, machte ich mich von neuem auf den Weg. Der Seeräuber aber zeigte wenig Lust, sich von mir zu trennen. Und so reisten wir zusammen weiter. Wollte ich alles erwähnen, was uns auf unseren Wanderungen begegnete, so würde meine Erzählung Bände in Anspruch nehmen. So will ich denn über einen nach irdischen Begriffen mehrwöchentlichen Zeitraum in möglichster Kürze hinweggehen und unsere Ankunft bei einer großen Bergkette schildern, deren frostige Gipfel zu dem nächtlichen Himmel emporragten. Wir waren beide über die Ergebnisse unserer Anstrengungen, den Bewohnern dieser Sphäre nützlich zu sein, etwas enttäuscht. Hier und da fanden wir wohl einige, die geneigt waren, uns zu hören und sich helfen zu lassen. Im Allgemeinen aber begegnete man unseren Versuchen mit Spott und Hohn. Ja, manche griffen uns sogar an, und wir hatten oft Mühe, uns selbst vor Schaden zu bewahren. Unseren letzten Versuch hatten wir bei einem Manne und einer Frau unternommen, welche unter der Tür einer elenden Hütte miteinander stritten. Sie waren von höchst abstoßendem Äußeren. Der Mann schlug so schrecklich auf die Frau ein, dass ich dazwischen treten musste, um ihm Einhalt zu tun. Hierauf wandten sich beide zugleich gegen mich. Der weibliche Geist bemühte sich eifrig, mir die Augen auszukratzen, und ich war froh, als der Seeräuber zu meinem Beistande herbeieilte. Denn bei dem vereinten Angriff war mir die Galle gestiegen, wodurch ich mich für den Augenblick auf ihre Stufe herunterbegeben hatte und des Schutzes entbehren musste, der mir bei meiner höheren geistigen Entwicklung sonst gewährt wurde. Diese beiden hatten sich eines höchst grausamen und rohen Mordes schuldig gemacht, den sie an einem alten Manne, dem Gatten der Frau, um seines Geldes willen begangen hatten. Sie waren dieses Verbrechens wegen gehängt worden. Ihre beiderseitige Schuld bildete ein so starkes Band zwischen ihnen, dass sie zusammen herabgezogen wurden und trotz des bitteren Hasses, den sie nun füreinander fühlten, unfähig waren, sich zu trennen. Jeder glaubte, im anderen den Grund zu seinem Aufenthalte an diesem Orte suchen zu müssen. Der Eifer, mit dem sie sich gegenseitig beschuldigt hatten, hatte dazu beigetragen, dass sie beide gehängt wurden. Nun schienen sie nur noch zu leben, um einander zu befehden. Ich kann mir keine schrecklichere Strafe denken, als die, mit einer gehassten Person zusammengekettet zu sein. Bei dem derzeitigen Geisteszustande der beiden war es nicht möglich, ihnen auf irgendwelche Weise behilflich zu sein. Kurz nachdem wir dieses Paar verlassen hatten, befanden wir uns am Fuße der großen dunklen Berge. Beim fahlen Scheine einer merkwürdig phosphorizierenden Glut konnten wir die Anhöhen ein wenig erforschen.
Es gab keine regelrechten Fußwege und die Berge waren sehr steil. So stiegen wir auf, so gut es eben ging. Hier machte ich die Erfahrung, dass mir mit der teilweisen Annahme der Lebensbedingungen dieser niederen Sphäre die Fähigkeit, mich mittels meiner Willenskraft zu erheben und zu schweben, ein Vorrecht derer, welche das Land der Dämmerung erreicht hatten, verloren gegangen war. Nach einem mühsamen Aufstieg auf einen der weniger hohen Berge gingen wir den Kamm entlang, der von der seltsamen Glut des phosphorisierenden Lichtes schwach beleuchtet war. Zur Seite bemerkten wir ungeheuer tiefe Felsspalten, finstere Abgründe und schreckliche schwarze Gruben. Aus einigen drangen Wehgeschrei, Klagen und gelegentlich auch Gebete um Hilfe an unser Ohr. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass sich in solchen Tiefen des Elends Geister aufhalten konnten, und ich empfand es schmerzlich, hier nicht helfen zu können. Mein Gefährte, der alle meine Rettungsversuche mit Eifer unterstützt hatte, schlug vor, aus dem zahlreich vorhandenen Unkraut und Gras, das in den schmalen Spalten der sonst kahlen Felsen wuchs, ein Seil zu machen. Daran sollte ich ihn herunterlassen, da er im Klettern geübter sei als ich. So könnten wir vielleicht einige dieser Geister aus ihrer schrecklichen Lage befreien. Sofort machten wir uns ans Werk und bald hatten wir ein Tau gefertigt, das stark genug war, uns beide zu tragen. Gewicht ist im Jenseits wie im Diesseits nur ein vergleichsweiser Begriff. Und die Dichtigkeit jener niederen Sphären verleiht ihnen viel größere Festigkeit und Schwere, als sie einer fortgeschrittenen geistigen Sphäre eigen sind. Während die Sinne eures physischen Körpers, meinen Seeräuberfreund, weder nach Gestalt noch nach Gewicht hätten wahrnehmen können, würde eine nur geringe Entwicklung eurer geistigen Fähigkeiten euch gestattet haben, ihn zu sehen und auch zu fühlen. Ein Geist der nächsthöheren Stufe würde euch aber unsichtbar sein. Ich begehe also keinen Irrtum, wenn ich von dem Gewicht meines Freundes spreche. Dieser war für ein aus geistigem Gras und Unkraut gefertigtes Seil genauso eine Belastung, wie es bei einem irdischen Manne mit physischem Material der Fall ist. Nachdem ich das eine Ende des Seiles an einem Felsen festgemacht hatte, stieg der Geist mit der Sicherheit, die er sich in seinem Berufe als Matrose erworben hatte, hinab. Unten angekommen, schlang er das Seil um den Körper des hilflosen Unglücklichen, den er wehklagend am Boden liegend fand. Dann zog ich das Seil mit dem Geiste an, und als dieser sich in Sicherheit befand, holte ich auch meinen Freund auf dieselbe Weise herauf. Wir sorgten für den Geretteten nach Kräften und gingen weiter, um noch anderen zu helfen. Nachdem wir alle, die wir finden konnten, herausgezogen hatten, ereignete sich etwas sehr Merkwürdiges. Das phosphorisierende Licht erlosch und ließ uns in äußerster Finsternis, während eine geheimnisvolle Stimme, die aus der Luft zu kommen schien, sprach: »Geht nun weiter, eure Arbeit ist hier getan. Die ihr gerettet habt, hatten sich in ihren eigenen Schlingen verfangen und waren selbst in die Grube gefallen, die sie anderen gegraben hatten. Sie verblieben darin, bis ihre Reue und ihr Verlangen, Sühne zu leisten, Retter herbeizogen, um sie aus ihrem selbstgebauten Gefängnis zu befreien. In diesen Bergen sitzen viele Geister gefangen, welchen noch nicht geholfen werden darf. Denn sie würden, frei geworden, nur eine Gefahr für andere sein. Das Übel und das Böse, das sie ausstreuen würden, macht ihre längere Gefangenschaft zur Notwendigkeit. Die Gefängnisse sind ihre eigene Schöpfung, denn diese großen Berge des Elends sind das Produkt ihres menschlichen Daseins auf Erden,
Und diese Abgründe, die geistigen Ebenbilder jener Abgründe der Verzweiflung, in die sie im irdischen Leben ihre unglücklichen Opfer getrieben hatten. Nicht eher, bis ihre Herzen weich geworden und sie nach Freiheit verlangen, um Gutes anstatt Böses zu tun, werden sich ihre Gefängnisse öffnen. Erst dann werden sie aus dem lebendigen Tode erwachen, in den sie sich durch ihre eigenen schrecklichen Grausamkeiten anderen Menschen gegenüber gebracht haben. Die Stimme verstummte, und allein suchten wir in der Finsternis unseren Weg an der Bergseite hinab, bis wir den ebenen Boden wieder erreichten. Jene schrecklichen, geheimnisvollen Tälern ewiger Nacht, jene ragende Berge der Selbstsucht und Unterdrückung, hatten mein Herz so erkältet, dass ich jetzt wirklich froh war, wenn kein weiterer Pflichtruf mich zwang, noch länger hier zu verweilen. Vor unserem Auge entrollte sich in wellenförmigen Linien eine weit ausgedehnte Ebene, auf der große Massen dunkler Geister marschierten. Auf Treufreunds Rat hin bestiegen wir eine kleine Anhöhe, um von hier aus diese Bewegungen zu verfolgen. »Wir werden jetzt«, sagte Treufreund, »Zeugen einer jener Schlachten sein, ausgefochten von den feindlichen Streitkräften solcher dunkler Geister, die an Krieg, Plünderungen und Blutvergießen ihre Freude hatten. Hier in der Dunkelheit, welche die Folge ihrer Grausamkeit und Ehrsucht auf Erden ist, üben sie die Tätigkeit weiter aus«, indem sie um die Vorherrschaft in den Reichen der Hölle miteinander kämpfen. Schau, wie sie ihre Kräfte zu einem Angriff auf die anderen sammeln und beobachte die Geschicklichkeit ihrer Heeresbewegungen. Die mächtigen Geister von Männern, die auf Erden Heere führten, lenken hier die unglücklichen Wesen, welche ihrem Zauber nicht widerstehen können. So zwingen sie die weniger starken Geister, unter ihren Fahnen zu kämpfen, ob sie wollen oder nicht. Du wirst bemerken, dass diese mächtigen Feldherren in einem schlimmeren als nur tödlichen Kampfe liegen, denn kein Tod kann den Streit beenden. Sie erneuern den Kampf immer wieder, so dass er bis in alle Ewigkeit zu dauern scheint. Oder bis der eine oder andere Führer schließlich Überdruss empfindet und nach einem höheren Triumph der Seele verlangt als der, welcher über diese armen Wesen in Schlachten zu gewinnen ist, wo der Sieg nur ein neues Recht verleiht, den Besiegten zu quälen und zu unterdrücken. Dieselben Triebe und Gaben, die jetzt in Ehrgeiz und in Verlangen nach Grausamkeit und Herrschaft als einziges Ziel ausgeartet sind, werden geläutert diese Geister zu mächtigen Helfern machen, wo sie jetzt Zerstörer sind. Dieselben Willenskräfte werden dann den Fortschritt im gleichen Maße beschleunigen, wie sie ihn jetzt verzögern. Wann dieser Fortschritt stattfinden wird, hängt für jeden ab, vom Erwachen der schlummernden Liebe zur Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn auch diese Keime des Höheren zwischen der Masse von Bösen, das sie belastet, verborgen liegen, so wird doch für jeden eine Zeit kommen, wo die höhere Natur erwacht und diese ausgestreuten Keime des Guten zum Treiben bringt. Die Folge davon ist Reue, sowie eine reichliche Ernte von Streben nach guten Werken. Wir überschauten die weite Ebene und bemerkten jetzt, dass die beiden gewaltigen Geisterheere aufmarschiert waren und sich in Schlachtordnung gegenüberstanden. Hier und dort nahmen wir starke Geister wahr, von denen jeder seine Schar oder Abteilung wie bei einer irdischen Armee anführte.
Auf dem Flügel der feindlichen Kräfte befanden sich zwei majestätische Wesen, die als Vorbilder zu Luzifer hätten dienen können. So stark war der Eindruck von Macht und hoher Intelligenz, den sie auf mich machten. Jeder von ihnen war schön und stattlich in Bezug auf Gesicht und Gestalt. Von königlicher Majestät selbst bei der Entwürdigung, die ihnen in der Hölle widerfahren. Aber es war die Schönheit eines wilden Tigers, der seinem Feinde auflauert, um ihn in Stücke zu reißen. Dunkel und abstoßend waren ihre Mienen, grausam wild ihre glühenden Augen, und ein falsches Lächeln ließ scharfe Zähne wie die von Raubtieren erkennen. Die List der Schlange war in ihrem Blick und die Gier des Geiers in ihrem Lächeln. Beide fuhren in ihren Streitwagen, gezogen von den Geistern herabgekommener Menschen, die sie wie Lasttiere vorwärts trieben und die im Gemenge wie das Vieh niedergetreten wurden. Wilde Musikweisen, die sich wie das Wehgeschrei verdammter Seelen und das Brausen eines gewaltigen Orkans anhörten, erschallten auf beiden Seiten der versammelten Heere. Auf einmal rückten sie vor und fielen übereinander her, indem sie durch die Luft sausten oder sich am Boden entlang bewegten, stoßend, drängend und trampelnd wie eine Herde wilder Tiere. Wo sie kamen und gingen, erfüllten ihre Flüche als grimmiges Geschrei die Luft und machten die Hölle noch scheußlicher, als sie schon war. Sie unternahmen Angriffe und Gegenangriffe, machten Märsche und Gegenmärsche, diese geistigen Armeen des Todes, wie sie es in den Schlachten des Erdenlebens getan hatten. Sie kämpften wie Dämonen, nicht wie Menschen. Denn sie hatten keine anderen Waffen als die der wilden Tiere, Zähne und Klauen. Ist schon eine Schlacht mit irdischen Waffen entsetzlich, so war dies hier doppelt der Fall, wo man wie Wolf und Tiger kämpfte, während die beiden mächtigen Führer die Massen vorwärts drängten und sich an ihre Spitze stellten, wenn im Verlauf des Kampfes die eine oder andere Seite zurückgeworfen wurde. Diese beiden dunklen, königlichen Geister ragten aus allen hervor. Jeder auf die Vernichtung des anderen bedacht, erhoben sie sich über die fechtenden Massen und hefteten den Blick in tödlichstem Hass aufeinander. Mit ihren dunklen Gewändern, die sich wie Flügel hinter ihnen ausspannten, durch die Luft fliegend, rangen und stritten sie heiß um die Herrschaft. Es war, als ob zwei Adler in den Lüften miteinander kämpften, während unter ihnen eine Menge Aaskrähen sich um Würmer stritten. Ich wandte mich von den Krähen ab, um die Adler zu beobachten, wie sie mit keinen anderen Waffen als ihren Händen und ihrem mächtigen Willen gleich wilden Tieren im Gehölz miteinander kämpften. Sie stießen keinen Laut aus, sondern fassten sich mit tödlichem Griff, damit keiner sich erhole, und zerrten sich in der Luft hin und her, bald war der eine, bald der andere oben. Ihre grimmigen Blicke kreuzten sich wie feurige Pfeile. Mit ihrem heißen Atem versengten sie sich gegenseitig das Gesicht. Mit ihren Fingern packten sie sich an der Kehle und jeder suchte seinen Gegner mit den Zähnen zu fassen. Auf und ab wandten sie sich, sodass es ein Todeskampf für beide zu sein schien. Schließlich begann einer schwach zu werden. Der andere kam oben auf und trug ihn zu Boden, um ihn über einen steilen Abhang hinab in eine der Felsspalten zu stürzen, die das Schlachtfeld umsäumten. Es war eine finstere und grauenvolle Kluft, in die er den Besiegten zu stoßen beabsichtigte, um ihn gefangen zu halten. Der Unterlegene wollte aber nicht nachgeben und hing sich mit aller Gewalt an den anderen, um ihn, wenn möglich, mit sich herabzureißen. Jedoch vergebens, seine Kräfte verließen ihn. Als sie die schwarze Spalte erreichten, sah ich, wie der Oberste sich durch eine mächtige Anstrengung freimachte und den anderen von sich hinweg in die schreckliche Tiefe hinabschleuderte. Mit Schaudern wandte ich mich ab und bemerkte, dass der Kampf nicht minder grimmig auf der Ebene gewüstet hatte. Jene Geisterheere hatten heiß gefochten und die Armee des siegreichen Feldherrn hatte die Streitkräfte des Besiegten zurückgeschlagen, bis sie gezwungen und nach allen Richtungen hin zerstreut waren. Ihre kampfunfähigen Kameraden hatten sie auf dem Felde liegen lassen, während die Sieger ihre Gefangenen mit sich nahmen. Welches Schicksal dieser harrte, konnte ich nur allzu leicht erraten. Von Ekel und Abscheu über die Rohheiten erfüllt, hätte ich den Ort gerne verlassen. Aber Treufreund klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Nun ist die Zeit für unser Werk gekommen, mein Freund. Lass uns dort hinabsteigen und sehen, ob niemand da ist, dem wir helfen können. Unter den Besiegten werden wir solche finden, die den Krieg und seine Schrecken ebenso verabscheuen wie du und die über unsere Hilfe sehr erfreut sein dürften. So stiegen wir dann hinab. Die Ebene glich einem Schlachtfelde nach Anbruch der Nacht, auf dem nur die Verwundeten und Toten zurückblieben. Alle anderen Geister waren auf und davon, wie eine Schar böser Vögel, welche nach frischem Aas suchen. Ich stand jetzt zwischen einer Menge sich krümmender und klagender Wesen und wusste nicht, wo ich mit meiner Hilfe beginnen sollte. Es waren der Hilfsbedürftigen so viele. Es war tausendmal schlimmer als auf einem Schlachtfelde der Erde. Dort gab es wenigstens Friede und Todesschlaf, um die Qual zu lindern und Hoffnung auf Hilfe für die, welche noch lebten. Hier jedoch, in dieser grauenvollen Hölle, schien es keine Hoffnung, keinen Tod zu geben, der die Leidenden erlöste, keinen Morgen, der nach der Nacht des Elends heraufdämmern konnte. Wenn sie sich erholten, würde dieses schreckliche Leben nicht von neuem beginnen und stets von diesem grimmigen Bestien von Menschen umgeben sein. Ich beugte mich nieder und versuchte, das Haupt eines Unglücklichen zu heben, der wehklagend zu meinen Füßen lag. Sein geistiger Körper schien zu einer formlosen Masse zermalmt. Als ich dies tat, ertönte die geheimnisvolle Stimme an mein Ohr. »Auch in der Hölle ist Hoffnung vorhanden. Wozu wärst du denn sonst hier? Die dunkelste Stunde ist immer die vor der Dämmerung. Für diese Besiegten und Gefallenen ist nun die Stunde der Verwandlung gekommen. Der Wunsch nach besseren Zuständen, das Zurückschaudern vor dem Bösen ihrer Umgebung, hat sie im Vollbringen von Übeltaten der Hölle und ihrer Bewohner schwach gemacht. Er ließ sie zögern, mit der unbarmherzigen Kraft jener anderen herzlosen Wesen vorzugehen. So wurden sie niedergerungen und besiegt. Aber ihre Ohnmacht wird ihnen die Pforten zu einem besseren Zustande öffnen. Klage nicht um sie, sondern suche Leiden zu mildern, damit sie in den Todesschlaf dieser Sphäre versinken und in der nächsthöheren Sphäre zu neuem Leben erwachen. Und was, fragte ich, soll mit jenem mächtigen, jenseitigen Geist geschehen, der in die dunkle Kluft hinabgestoßen wurde? Auch ihm wird zur rechten Zeit Beistand geleistet werden, doch jetzt ist seine Seele noch nicht reif zur Hilfe. Bis dahin ist jede Bemühung nutzlos. Die Stimme verstummte. Treufreund zeigte mir, wie ich die Müden in Schlaf versetzen solle und wies auf zahlreiche Lichtpunkte hin, die auf einem Felde der Qual gleich Sternen sichtbar geworden waren. Sie rührten von unseren Ordensbrüdern her, die, gleich uns, auf ihrem Weg der Liebe und Barmherzigkeit sich hierher gezogen fühlten. Kurze Zeit, nachdem die sich wälzenden, wehklagenden Geister in Bewusstlosigkeit versunken waren, hatte ich ein Gesicht, das seltsam und wundervoll war. Über jeder stillen Gestalt erhob sich schwebend ein schwacher, nebeliger Dunst, wie ich es einst bei einem Geiste beobachtet hatte, den wir gerettet hatten. Allmählich wurden diese Dünste dichter und nahmen die Gestalt seiner erlösten Seele an. Dann wurden diese von Scharen ätherischer Geister, die sich zu unseren Häupten versammelt harren, hinweggetragen, bis endlich der Letzte gegangen und das Werk vollendet war. Jene Brüder der Hoffnung, die gleich mir den verwundeten Geistern Beistand geleistet hatten, gehörten alle zur selben Abteilung wie ich. Die kleinen Sternenlichter, die wir alle bei uns führten, leuchteten in der Tat wie Symbole der Hoffnung in der Finsternis. Treufreund und ich schlossen uns den anderen an und tauschten Begrüßungen und Glückwünsche aus, wie Soldaten, die nach einem erfolgreichen Feldzuge nach Hause zurückkehren. Bevor wir den Feuerring, der dieses Reich umschloss, wieder durchschritten, führte uns der Leiter unserer Truppe auf einen hohen Berg. Hier konnten wir alle Städte, Ebenen und Gebirge des Landes der Finsternis überblicken, die ein jeder von uns auf seiner Wanderschaft berührt hatte. Vom Gipfel des Berges aus vermochten wir das gewaltige Panorama der Hölle vor unseren Füßen zu betrachten. Dann richtete unser Führer folgende feierliche Worte an uns. Dieses Land, auf das wir jetzt herabschauen, ist nur ein verschwindend kleiner Teil der großen Sphäre, welche die Menschen mit Hölle zu bezeichnen pflegen. Es gibt auch über uns noch dunkle Sphären, wo eine Seele tief zu sinken vermag in schreckliche Verbrechen und Leiden. Die große Zone dunkler Materie, aus welcher diese niedrigste aller Erdsphären gebildet ist, erstreckt sich viele Millionen Meilen um uns her. Sie birgt in ihrem Bereiche alle jene sündhaften Seelen, die ihr materielles Leben auf der Erde verbracht haben. Ihr Dasein geht zurück bis in die entferntesten Zeitalter, wo der Planet Erde die ersten selbstbewussten Leben heranreifen ließ, deren Bestimmung es war, durch Leiden sich zu erlösen, bis sie sich von allen Schlacken ihrer niederen Natur gereinigt haben würden. Die ungeheure Zahl von Seelen ist gleich den Sternen am Himmel und dem Sande am Meer. Denn jeder Mensch baut sich seine Wohnung auf den höheren oder tieferen Ebenen selbst. So werden diese großen Sphären bevölkert und es bilden sich ihre mannigfaltigen Wohnorte heran. Weit über das Fassungsvermögen eines Sterblichen hinaus ist die Mannigfaltigkeit der Myriaden von Orten in den Sphären, da jeder das individuelle Gepräge des Geistes trägt, durch dessen Lebenstätigkeit er entstanden ist. Wie unter den zahllosen Geschöpfen der Erde nicht zwei Gesichter, nicht zwei Seelen sich völlig gleichen, so stimmen auch hier in dieser jenseitigen Welt keine zwei Plätze überein. Jeder Ort, ja selbst jede Sphäre, ist die besondere Schöpfung verschiedener Klassen von Seelen. Und da verwandte Seelen sich in der geistigen Welt, also in der jenseitigen Welt, zueinander hingezogen fühlen, wird jeder Platz der besonderen Eigenart seiner Bewohner entsprechen. Wenn ihr daher eine Beschreibung von einer Sphäre gebt, so könnt ihr natürlich nur erzählen, was ihr gesehen habt und könnt nur jene Orte schildern, von denen ihr angezogen wurdet. Ein anderer Geist, der einen anderen Teil derselben Sphäre gesehen hat, wird diese möglicherweise so ganz anders beschreiben, dass die Menschen, die alle Dinge nach ihrem eigenen Maßstab von Wahrscheinlichkeit messen, behaupten werden, dass ihr beide Unrecht haben müsst, da ihr in der Schilderung so weit auseinandergeht. Sie vergessen, dass Rom nicht Mailand, Genua oder Venedig ist. Und doch liegen alle diese Städte in Italien. Alle werden gewisse charakteristische Eigentümlichkeiten, aber auch übereinstimmende nationale Züge haben. Um noch drastischere Beispiele anzuführen, New York und Konstantinopel sind beide Städte auf dem Planeten Erde. Doch besteht zwischen ihnen und ihrer Bevölkerung ein so großer Unterschied, dass wir nicht mehr nach gemeinsamen nationalen Eigentümlichkeiten suchen können. Beide sind zwar von der menschlichen Rasse bewohnt, ihrem Äußeren nach sowie in Gewohnheiten und Sitten, aber grundverschieden. Auf euren Wanderungen zu allen den unglücklichen Wesen, die ihr in dem Sumpf ihrer Sünden kriechend fandet, werdet ihr die unzerstörbaren Keime menschlicher Seelen beobachtet haben. Solange auch die Prüfung einer Seele dauern mag und sie die Stunde ihrer Erlösung durch Verkehrung ihrer Kräfte verzögern kann. Allen ist dennoch das ihnen angeborene Recht der Hoffnung zuteil geworden. Für jede Seele wird schließlich die Stunde des Erwachens kommen. Selbst jene, die zu tiefsten Tiefen herabgesunken sind, werden sich erheben und sich wieder zu jener Höhe emporschwingen, von der sie einst ausgegangen waren. Bitter und schrecklich ist die Schuld, welche die sündige Seele für ihre wilden Ausschweifungen bezahlen muss. Aber einmal bezahlt, ist diese beglichen, für immer. Es gibt keinen unerbittlichen Gläubiger, der zu dem reuigen Verschwender sagen kann, gehe hin, dein Schicksal ist besiegelt und die Stunde der Erlösung ist verpasst. O Brüder der Hoffnung, kann der Mensch in seiner Kleinheit die Allgüte Gottes je ermessen? Kann der Mensch der Gnade des Allliebenden eine Grenze setzen? Und behaupten, sie werde einem gramgebeugten Sünder verweigert, wie groß dessen Schuld auch sei. Gottes Stimme spricht zu uns in jedem Grashalm, der sich entfaltet, in jedem Lichtstrahl, der uns trifft. Wie groß ist die Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Seine Stimme ertönt durch seine Engel und dienenden Geister allen, die bereuen und um Vergebung flehen. Sie verkündet, dass Gnade und Verzeihung stets voll und ganz allen gewährt wird, die sie ernstlich suchen und getreulich streben, sie zu verdienen. Selbst jenseits des Grabes, ja, noch innerhalb der Hölle, gibt es Barmherzigkeit und Verzeihung, Hoffnung und Liebe für alle. Kein Atom der unsterblichen Seelenessenz, die dem Menschen eingehaucht zu einer bewussten, lebendigen Individualität herangewachsen ist, geht jemals wieder verloren. Diejenigen, welche anderes lehren, ich hätte fast gesagt, sagen das Falsche. Sie verschließen sich damit dem Menschen die Tür der Hoffnung und machen seine irrende Seele umso mehr zweifeln, je hoffnungsloser sie ist. Denn sie glaubt dann, dass der Tod das Endsiegel für ihr Schicksal ist. Ich wünsche, dass ihr auf den Erdenplan überall die Wahrheit verkündigt, die ihr auf euren Wanderungen erkannt habt. Seid auch darauf bedacht, dass alle das Gefühl der Hoffnung haben und einsehen, wie notwendig es ist, auf den rechten Weg zu achten, solange es noch Zeit ist. Viel leichter ist es für den Menschen, seine Übeltaten noch auf Erden wieder gut zu machen, als wenn er damit wartet, bis der Tod eine Schranke zwischen ihm und denen gesetzt hat, mit welchen er sich versöhnen möchte. Alles, was ihr in jenen Höllen gesehen habt, war die Frucht von der Menschen schlechtem Lebenswandel, die Frucht der Werke ihrer eigenen Vergangenheit auf Erden. Nichts war da vorhanden, das einer Schöpfung der wahren Seelennatur entsprochen hätte. So schrecklich euch auch die dunklen Gefängnisse erschienen, so tief erschüttert ihr auch beim Anblick dieser unglücklichen Geister gewesen seid. Stets müsst ihr euch erinnern, dass sie sich zu dem, was sie sind, selbst gemacht haben. Gott hat keines Gramms Gewicht der Bürde irgendeines Menschen zugefügt. So muss es Aufgabe eines jeden sein, das wieder gut zu machen, was er zerstört hat, das wieder zu läutern, was er in den Staub getreten hat. Dann werden diese verkommenen Gestalten samt ihrer schrecklichen Umgebung mit glücklicheren Verhältnissen, reineren Körpern und friedlicheren Behausungen vertauscht werden. Wenn endlich im Laufe der Zeit das Gute auf Erden alles Böse überwunden haben wird, werden diese traurigen Gegenden und Plätze hinweggefegt werden, wie der Meeresschaum durch die Wellen der ansteigenden Flut. Klare Wasser des Lebens werden sich über diese Orte ergießen und sie reinigen, bis jene schwarzen Berge, die schwere Atmosphäre und die schmutzigen Wohnplätze im läuternden Feuer der Reue aufgehen. Nichts ist für immer verloren. Jene Atome, die euer Körper heute anzieht, werden morgen wieder abgestoßen und gehen weiter, um andere Formen zu bilden. Die Ausströmungen der geistigen Natur des Menschen bilden jetzt in den Erdsphären Formen. Wenn aber später kein genügend grober Magnetismus mehr vorhanden sein wird, um jene groben Partikelchen zusammenzuhalten, aus denen die niederen Erdsphären bestehen, dann werden diese Atome von der Gefolgschaft der materiellen und geistigen Erde entbunden. Sie schweben dann frei im Äther, bis sie zu einem anderen Planeten hingezogen werden, dessen Sphären ihren Eigenschaften verwandt sind und dessen geistige Bewohner sich auf einer gleichartig dichten Ebene befinden. So bildeten eben diese Berge und dieses Land hier in der Vergangenheit die niederen Sphären anderer Planeten, die jetzt schon zu hoch entwickelt sind, um sie noch anzuziehen. Wenn unsere Erde aufgehört hat, sie festzuhalten, werden sie abgestoßen, um die Sphären eines anderen Planeten zu bilden. So sind auch unsere höheren Sphären aus mehr ätherisierter, aber immer noch stofflicher Materie gebildet, die den Sphären vorgeschrittener Planeten entstammt. Ihre Atome werden einst auch unsere Erde verlassen, um von einem Nachfolger wiederum aufgesogen zu werden. Nichts geht verloren. Nichts ist wirklich neu. Die Dinge sind nur neue Kombinationen von dem, was bereits bestand und seinem Wesen nach ewig ist. Welch letzte Höhe der Entwicklung wir erreichen werden? Niemand kann es wissen, da es für unsere Erkenntnis und unseren Fortschritt keine Grenzen gibt. Wir müssen selbst die andauerndsten Prüfungen des Erdenlebens in diesen dunklen Sphären als Stufen betrachten, auf denen wir schließlich zum Throne der Himmel hinansteigen. Was wir sehen und begreifen können, ist die allzeit gegenwärtige Wahrheit, dass die Hoffnung ewig und ein Fortschritt stets möglich ist, selbst für die niedrigste und verkommenste Seele. Diese große Wahrheit sollt ihr allen Menschen predigen, wenn ihr zu den Erdsphären und eurer Arbeit daselbst zurückkehrt. Und wie man auch geholfen hat, so legen euch wiederum Dankbarkeit und Liebe die Verpflichtung auf, anderen Beistand zu leisten. Lasst uns jetzt diesem dunklen Lande Lebewohl sagen, nicht in Trauer über seine Trostlosigkeit und Sünden, sondern in vertrauensvoller Hoffnung und im ernsten Gebet für die Zukunft aller, die sich noch in den Fesseln des Leidens und der Sünde befinden. Nachdem unser großer Führer seine Ansprache geschlossen hatte, warfen wir noch einen letzten Blick auf das dunkle Land. Vom Berge herabsteigend durchschritten wir noch einmal den Feuerring, dessen Partikel wie zuvor durch unseren Willen zur Seite getrieben wurden, sodass wir in voller Sicherheit hindurch konnten. Hiermit waren meine Wanderungen in den Reichen der Hölle beendet.